Fritz. Podcast.
Die Welt ist klein mit Holger Klein.
Blue Moon.
Guten Abend, die nächsten beiden Stunden seid ihr wieder eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110, um über ein Thema zu sprechen, das euch möglicherweise was angeht, möglicherweise aber auch gar nichts angeht, denn das Thema heute Abend ist, grob gesagt, sag ich mal, Erben. Ja? Wenn die Eltern oder sonstige Angehörige in Torf gehen und uns ein wie auch immer geartetes Vermögen hinterlassen. Ich selbst habe vielleicht ein bisschen Ahnung davon, weil früher oder später werde ich mit ein bisschen Glück das Häuschen meiner Eltern erben. Ich habe mir aber jemanden eingeladen, der bzw. die noch viel mehr Ahnung hat. Das ist nämlich Julia Friedrichs. Hallo Julia Friedrichs.
Hallo.
Schön, dass du mal, schön, dass ich dich mal hier habe. Ich hätte das vor Jahren eigentlich schon gerne machen.
Nein, jetzt ist es ja soweit.
Jetzt haben wir dich. Du hast ein Buch geschrieben, ist gerade erschienen, es heißt Wir erben.
So ist es, genau.
Warum? Warum schreibst du ein Buch über Erben?
Die Idee ist schon ein bisschen älter, fast 3 Jahre. So lange hat es nämlich gedauert, weil es so schwer war, Erben zu finden. Vor 3 Jahren war es so, dass meine Freunde und ich alle langsam ganz erwachsen waren, Anfang 30. Wir hatten alle festere Rahmen um unser Leben gezimmert. Und ich hatte bis dato gedacht, wir wären so ungefähr alle auf einem Level. Wir hatten zusammen studiert. Ich kannte nur meine Freunde nicht, deren Eltern, weil die waren aus ganz Deutschland an den Studienort gezogen, wie das so oft ist. Wir hatten uns alle eingerichtet. Die einen hatten besser verdient, die anderen schlechter. Ich wusste ungefähr, wer sowas verdient. Und dann plötzlich, als die Kinder kamen, zogen halt die einen so halb Millionen Immobilien und ja. Die anderen dachten, Mensch, die Miete wird immer teurer. Und dann habe ich die mit den halb Millionen Immobilien gefragt, wie geht das eigentlich?
Was, die halbe Million?
Genau. Wie geht das?
Weil ich
hatte bis dato auch ganz gut verdient, war aber von einer halben Million noch so richtig weit entfernt. Und die meisten wurden dann so ein bisschen wortkarg. Manche sagten, geschenkt von Eltern schon mal vorab, schon mal Vorzahlung aufs Erbe, Großeltern. Es war dann so, dass ich mit einem meiner besten Freunde in dessen Wohnung in Westdeutschland saß und der arbeitet wahnsinnig viel, hat einen sauguten Job, ist einer, der immer 60 Stunden macht und der sagte halt auch, sag mal, um mich rum kaufen alle Wohnungen für 400.000, 600.000, 800.000, in Köln sind das so die Preise, die sind noch irrer als hier. Wie machen die das? Ich werde es niemals erarbeiten können. Und da habe ich gedacht, okay, wenn uns beide das wundert, dann ist da vielleicht was dran. Und ich habe angefangen zu recherchieren und habe rausgefunden, dass es nicht nur bei uns diesen Faktor gibt, der uns trennt, so alle um die 30, sondern dass es eben ein relevanter Faktor ist, die Frage, wer ist Erbe und wer nicht. Und Soziologen sagen, wir sind die erste Generation seit 1920, für die das wieder zählt. Also für die Frage, wer erbt, eine absolut entscheidende Frage ist für die Frage, wer wie lebt.
Du beschäftigst dich in deinem ganzen Werk, also zumindest soweit ich das bisher wahrgenommen habe, mit der Frage Geld, wie ist Geld verteilt, wo kommt's her, was macht das mit den Menschen? Wie kommt das, dass du dich
darauf... Ein bisschen manisch, ne?
Naja, nee, so wird's nicht. Also dazu veröffentlichst du nicht genug. Wenn du jedes Jahr 2 Bücher zum Thema machst und dann noch Ratgeber, dann werde ich nervös. Wie kommt's dazu?
Ja, mich interessiert einfach sehr, wie Macht verteilt ist. Und ich glaube, dass Geld da das profanste Mittel ist und dass gerade über Vermögen, Vermögensverteilung, Reichtumsverteilung wird in Deutschland sehr wenig nachgedacht. Ich glaube, wir funktionieren da alle ein bisschen simpel. Wenn wir hören, ein Manager verdient 1 Million, 2 Millionen, 3 Millionen, dann regen wir uns alle mal ordentlich auf. Aber dass es bei Vermögen um ganz andere Summen geht und um ganz andere Strukturen, ich glaube, das ist den meisten gar nicht klar. Und mich interessieren bei meinen Recherchen immer Sachen, wo ich denke, Mensch, wenn man sich dahinter hängt, dann erfährt man vielleicht Dinge, die nicht so offensichtlich sind. Und die kann man dann seinem Leser oder seinem Zuschauer, ich mache ja auch Filme, kann man die dem dann erzählen und es lohnt sich dann für alle.
0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Ich lade euch ein, anzurufen, über das Erben zu sprechen, gerne auch über Machtverteilung mittels Geld. Ich habe eine Expertin sozusagen zu Gast, nämlich Julia Friedrich, die schon einige Bücher zum Thema geschrieben hat. Ich bin aufmerksam geworden auf dich über Gestatten Elite. Ach, das erzählst du uns gleich. Dann ich dimme hier nochmal das Licht und spiele eine kleine Musik und dann können wir da auch nochmal kurz drüber, weil ich das wirklich sehr faszinierend fand.
So machen wir es.
0331 70 97 110. Wie immer am Anfang der Kraftfutter-Mischwerk-Remix von Entertainment for the Brain Dead's Run. 0331 70 97 110. Heute Abend das Thema Erben bzw. Machtverteilung mittels Geld. Zu Gast habe ich Julia Friedrich, die sich mit genau diesem Thema gefühlt ihr Leben lang beschäftigt, ihr Berufsleben lang beschäftigt. Und wir hatten eben gesagt, also das, worüber ich auf Julia gestoßen bin, war ein Buch, das ist von, wann war das, 2007?
2008.
Acht.
Fast.
Gestatten Elite.
Ja.
Hieß das. Da bist du zu McKinsey gegangen. Du hast ein Forschungsgespräch, also du hast dich einfach bei McKinsey beworben, bei so einer Beratungsfirma, weil du wissen wolltest, wie sind die eigentlich drauf? Oder wie hast du das?
Das war eine Undercover-Recherche. Also ja. Ich war Journalistikstudentin und ein älterer Kollege, Thomas Leif, der ein Buch über Unternehmensberater schrieb, der hat gesagt, die geben mir alle keine Interviews, zumindest keine vernünftigen Interviews. Und ich brauche jemanden, der sich da den Bewerbungsprozess anguckt, der sich da quasi einschleicht. Mhm. Ich habe mich dann bei den großen Unternehmensberatungen beworben, also ich habe gesagt, ja, mache ich. Bei McKinsey bin ich tatsächlich so weit gekommen, dass sie mich am Ende haben wollten.
Aber also, wie hast du dich denn beworben? Hast du da einfach
dein
Abi-Zeugnis hingeschickt oder wie
beworben? Die haben so Recruiting-Camps. Das war damals in Griechenland in der Ägäis. Also es war jetzt nicht so die schmerzvollste Recherche. Und da musste man sowas hinschreiben, irgendwie, was man an Europa so toll findet. Und dann, ich hatte vorher ein halbes Jahr Erasmus in Brüssel gemacht und hatte in der WG gewohnt mit einem Spanier und einer Belgierin und einer Französin und habe halt geschrieben, ja, das sei so doll gewesen. Und dann haben die mich da eingeladen und ich habe dann 4 Tage in der Ägäis verbracht, Wettsegeln gemacht und so. Und dann wurde ich eingeladen dann zum ernsten Auswahltest. Das war dann hier in Berlin am Kudamm in der McKinsey-Zentrale. Da musste man halt rechnen und so Stressinterviews bestehen und so. Und das habe ich geschafft. Also da war ich auch an dem Tag richtig angefixt, weil außer mir waren da nur so Knaben im Anzug mit Wollmantel von den Business Schools da. Mhm. Und es war ja nur eine Recherche, aber an dem Tag war ich wahnsinnig angefixt, die da alle rauszukicken.
Und hast du geschafft, ne?
Es hat geklappt, genau. Ich hatte dann einen Arbeitsvertrag, hätte da 70.000 Einstiegsgehalt bekommen können alle möglichen netten Sachen und habe tatsächlich 2 Wochen nachgedacht, den Journalismus an den Nagel zu hängen.
Ich wollte gerade sagen, warum, das ist ja, das korrumpiert einen doch, oder, so ein Angebot?
Genau, kurz, also 2 Wochen hat es gedauert, aber dann habe ich gedacht, nee, das wäre nicht mein Leben, also ich wäre da aber auch nicht lange geblieben, weil ich wäre da,
glaube ich. Aber du hättest 70.000 mehr gehabt.
Ja, je nachdem, ob ich es ein Jahr geschafft hätte, ne? Vielleicht nur ein halbes Jahr, dann wären es 35.000 gewesen. Aber es war schon so, dass nach diesem Recruiting-Workshop hat mein Freund mich dann am Flughafen abgeholt und der meinte schon, sag mal, du bist irgendwie komisch nach 4 Tagen. Und man merkt es tatsächlich, wie man sich dann doch sehr schnell anpasst und vielleicht hätte ich mich nach einem halben Jahr auch gar nicht mehr ausstehen können.
Das heißt, die Möglichkeit, also man sagt ja ganz gerne mal in solchen Fällen auch, ja, dann macht man das halt mal, was weiß ich, 5 Jahre lang, mhm, und danach hast du halt Kohle, um dir die Eigentumswohnung zu kaufen.
Genau, aber danach bist du halt nicht mehr der du vor den 5 Jahren warst, ist ja auch ganz logisch.
Also, du schaffst es auch nicht, deine Ideale so lange in der Tasche zu lassen und dann irgendwann
dann
rechtzeitig
du sie wieder
raus.
Vielleicht kriegen das Menschen hin, aber ich halte es für sehr, sehr schwierig. Mhm. Also bei mir war es auch so, dass ich dann, er meinte, man hätte das an der ganzen Gestik gemerkt, ich hätte tiefer gesprochen, als ich ankam und hätte die ganze Zeit nur gesagt, was das alles für wahnsinnig tolle und kluge und interessante Leute sind und dass das ja auch gar nicht nur immer rausschmeißen ist, was die machen, und umstrukturieren kann auch was anderes heißen und so. Also ich war schon so nach 4 Tagen schon irgendwie so halb auf Linie. Und das ist ja ganz logisch. Also wenn du das 5 Jahre machst, dann bist du danach ein anderer Mensch. Ist ja auch nicht schlimm, aber ich glaube, wäre Selbstbetrug, das zu sagen. Und ich hätte dann über nichts mehr schreiben dürfen, weil ich hätte Geheimhaltungsklauseln unterschrieben. Also ich hätte jetzt auch nicht sagen können, okay, ich arbeite mal ein halbes Jahr und dann schreibe ich über noch mehr. Das wäre nicht gegangen.
Das heißt, so ein Wallraff hättest du nicht machen können?
Ja, das war ja ein Mini-Wahlraff, aber dann für also den so Großen hätte es nicht gereicht.
Ins Reich des Bösen einzusteigen. das Buch heißt Gestandene Elite auf der Suche nach den Mächtigen von morgen. Sind das auch die Erben oder ist das wieder eine andere?
Nee, da gibt es eine Riesenschnittmenge. Also ich war ja damals auch an Internaten und auch an privaten Hochschulen und so. Und jetzt bei meiner Erbenrecherche habe ich schon gemerkt, dass in Erblasserkreisen, also wo richtig viel Geld da ist, es zum guten Ton auch gehört, Internate zu wählen. Ich war auch während der Recherche bei einer Internatsberatung in München und die sagten, ja, so bei unseren Kunden, da reicht das Internat in Deutschland schon nicht mehr, sondern da muss es halt das Internat in Großbritannien auf jeden Fall sein. Mhm. Also das heißt, da gibt es schon eine sehr, sehr große Schnittmenge. Ich habe damals für das Elitebuch mich mit privater Bildung und so beschäftigt. Und das ist in Erbenfamilien auch absolut Usus, dass man seinem Kind inzwischen auch eine bessere Bildung kauft. Das ist halt auch Teil des Erbes. Also, dass die Eltern sagen, ja, Wohnung, also die Internatsberaterin sagte mir, man kann, irgendwann hat man genug Immobilien, hat auch genug Autos und dann hat man halt die Kinder, ja, und dann steckt man da auch noch Geld dann eben in die Bildung.
Kann man höhere Abschlüsse kaufen?
Ich glaube nicht direkt. Nee, auf keinen Fall direkt.
Man kann so viel Nachhilfe kaufen, dass irgendein Abi
da rumkommt. Ja, also die Gerüchte gibt's halt immer. Ich glaube, daran ist nichts dran. Was man sich kaufen kann, ist, dass es reicht, wenn man so einen mittleren Abschluss macht und aber über diese Einrichtung, an der man war, ich war zum Beispiel in Salem bei der Recherche, da waren die Abi-Noten gar nicht so doll von den Leuten, aber Salem ist dann trotzdem so ein Deluxe-Stempel, der dann quasi deinen normalen Abschluss tunt. Also das kannst du auf jeden Fall. Und du kaufst dich natürlich in Netzwerke ein. Also das hat mir an einem Internat eine Internatsschülerin gesagt, so, ha, scheiße, ich habe mich nicht ums Praktikum gekümmert. Naja, ich habe hier das Buch mit den Namen von den Altschülern, also mit denen, die schon alle da waren. Und da sind dann halt alle großen Firmen dabei. Und dann rufst du da halt an und dann meinte sie, eine Woche später hat man dann das Praktikum. Die sagen dann zwar, ja, Mädel, bist ein bisschen spät dran. Mhm. Ja, und sowas ist natürlich, das kauft man dann schon. Also du kaufst dich in die Netzwerke ein, die dann deine normale Begabung einfach pushen können.
Die dann auch wiederum unter sich bleiben und unter sich sich fortpflanzen und unter sich auch wieder vermehren.
Genau, also das ist auch
vermehren
auch erstmal. Ja,
fortpflanzen und vermehren.
Genau, also das ist auch ein Ding, was jetzt zu dieser wahnsinnigen Konzentration von Vermögen führt in dieser Erbengesellschaft. Wir sehen, dass die Heiratsmärkte, dass die wieder sehr, sehr abgeschlossen sind. Das war mal anders. Durch den Klassiker Chefarzt heiratet Krankenschwester hat sich das gemischt in den Nachkriegsjahren in der Bundesrepublik. Da war es halt einfach üblich, dass Männer auch unter ihrem Status heiraten können. Inzwischen ist es nicht mehr so. Also man sieht, die Heiratsmärkte sind quasi die abgeschottetsten, die es gibt. Und ich habe tatsächlich auch an so privaten Hochschulen Mädels leider vor allem getroffen, wo auch die Eltern ganz offen gesagt haben, ja, du gehst da auch hin, um halt den richtigen Kerl zu finden. Also, dass man das Kind gleich im entscheidenden Alter in so ein Umfeld stellt, wo nur so Leute sind. Also es halt nicht irgendwie Pädagogik in Dortmund studieren lässt, sondern sagt, ja komm hier, Businessstudium, auch wenn du das gar nicht werden willst, aber da lernst du halt dann einen kennen, mit dem wir dich dann auch gerne zusammen sehen.
Kann das auf Dauer gut gehen?
Du meinst genetisch?
Ja, das ja sowieso nicht. Also, aber das merken wir erst in 500 Jahren. auch, wie soll ich sagen, ja, emotional. Also, weil das ist ja, letztendlich arrangiert man da ein ganzes Leben, das vielleicht gar nicht das Leben ist, das man leben wollen würde. Oder ist auch da wieder dieses korrumpierende Moment?
Also das habe ich bei der Erbenrecherche ganz oft gemerkt. Ich bin halt gestartet mit diesem Aspekt, andere haben fette Wohnungen, die sich Leute aus Arbeit nicht leisten können. Das heißt, da war schon auch so ein Neidelement, genau. Und je länger ich recherchiert habe, desto mehr habe ich gedacht, vielleicht sind die nichts haben, die kein Erbe haben, auf eine Art sogar freier. Weil ich habe schon gemerkt, dass gerade bei großen Vermögen man natürlich auch in so einem Clan gefesselt ist. Ja. Also der Clan hat ganz, ganz viele Erwartungen an dich. Das fängt eben bei der Partnerwahl an. Also ich habe da zum einen mit Erben gesprochen, aber auch mit Familientherapeuten, die sagen, hier gibt's keine Ehe ohne Ehevertrag. Und die sagen, manchmal zögern die Erben das raus, weil ihnen es peinlich ist und weil sie wissen, oh Mann, das ist ein problematisches Thema. Und sie hat, also die eine Familientherapeutin hatte Fälle, wo wirklich am Vorabend der Hochzeit der Typ gesagt hat, du musst hier noch was unterschreiben, also der Bräutigam. Das hat die Kanzlei von meinem Vater ausgearbeitet. Ohne das gibt's keine Ehe.
Und, aber die Ehen werden trotzdem geschlossen. Also
sie
es
meinte,
läuft keine
sie,
weg.
Sie, doch, sie hat auch geplatzte Ehen schon gehabt, weil das ist dann natürlich ein Wahnsinnsdruck, unter dem du stehst. Du bist mit einem seit 10 Jahren zusammen und dann am Vorabend der Hochzeit, die Verwandtschaft ist schon angereist und der sagt so, hier, du kannst es noch nicht mal prüfen. Also um es mal ganz profan zu sagen, dir wird da was vorgelegt, du kannst es nicht prüfen. Da habe ich sogar Ratgeber gelesen für Ehen mit Erben, die es da gibt. Willkommen im Familienunternehmen, wo eben gesagt wird, ja, wie man da damit umgeht, wenn einem sowas vorgelegt wird und dass es Usus ist und so. Und das sind natürlich Dinge, wo die Vorgängergeneration, die dieses Geld hat, da sind wir wieder bei Geld und Macht, hat auf die jüngere Generation eine ganz andere Macht als in Nicht-Erben-Familien. Mhm. Weil sie immer sagen kann, du, wenn du dich nicht so verhältst, wie wir wollen, dann kannst du dir das aus dem Kopf schlagen. Zumindest also in Deutschland gibt's ja einen Pflichtteil, also so ganz aus dem Kopf schlagen nicht, aber in Teilen aus dem Kopf schlagen. Und da gab es Fälle, wo das ganz wo das ganz offen ausgesprochen wurde. Und manchmal ist es eben auch nur subtil, aber jeder weiß es.
0331 70 97 110. Das Thema heute Abend ist im weitesten Sinne Erben, im engeren Sinne Erben, im weiteren Sinne Machtverteilung. Uns würde interessieren, haben wir auf der Herfahrt drüber gesprochen, ob ihr Erben seid, also haben wir Erben in der Hörerschaft, dann ruft doch hier mal an 0331 70 97 110. Wir würden uns für eure Geschichte interessieren. Ihr könnt auch gerne anonym bleiben und beziehungsweise pseudonym bleiben, wenn ihr irgendwelche Fantasienamen ausdenken. Im Zweifelsfall, wenn ihr versucht uns zu verarschen, werden wir es wahrscheinlich früher oder später merken, weil ich behaupte, niemand ist in der Lage vorzugaukeln, dass er Millionenerbe ist. Ich glaube nicht, dass das, obwohl jetzt habe ich schon dazu aufgefordert, es zu versuchen. Nein, lasst es einfach. Lasst uns versuchen, eine schöne Sendung zu machen. Erbt ihr was? Und wenn ja, was habt ihr vielleicht schon geerbt und sitzt jetzt da auf einem riesigen Vermögen und macht irgendwas? Was macht ihr denn? Was macht man denn eigentlich, wenn man erbt? Wie viel bräuchte ich, um nicht mehr Erwerbsarbeit leisten zu müssen? 2 Millionen Euro, damit würde ich klarkommen. Da müsste ich mich dann immer noch kümmern. Also von alleine würde das Geld nicht reichen, aber was machst du, wenn du 10 Millionen erbst? Das ist mehr Geld, als du eigentlich brauchst. Was macht man dann? Vielleicht könnt ihr es uns sagen. 0331 70 97 110 und den Anfang macht heute Abend der Paul. Hallo Paul aus Lichtenberg.
Hallo.
Paul, das ist Julia. Julia, das ist Paul.
Hallo.
Hallo Julia.
Paul, hast du schon was geerbt oder wirst du was erben?
1000 Euro von meiner Großtante.
Also die ist gestorben und hat dir 1000er hinterlassen.
Aha.
Und was hast du damit gemacht?
Es war auf meinem Konto und ist mittlerweile irgendwie verschwunden. Also,
hast du verjuckst?
Ja, irgendwie so jedes Jahr irgendwie 200 Euro oder so und dann ist es irgendwann dann weg.
Und findest du es okay, das da so benutzt zu haben oder meinst du, die Großtante hätte sich da was anderes erwartet?
Ja, ich weiß es nicht. Also meine Eltern haben ja auch irgendwie Geld gespart für mein Studium und so. Und da ich das Geld ja auch irgendwie sonst gebraucht habe und auch irgendwie sinnvoll verwendet habe, denke ich, das ist schon in Ordnung.
Was hättest du denn gemacht, wenn die dir 1 Million hinterlassen hätte?
Ich hätte es erstmal auf meinem Konto gelassen und
auch verjuckst.
Naja, erstmal lange überlegt und so und dann irgendwelche Leute wahrscheinlich unterstützt und so viel, wie es nur geht, so. Also
verjuckst. Das kann
einem. Ich meine, so andere Leute und irgendwie.
Aber das kann einem wirklich passieren, oder? Du erbst 1 Million und auf einmal ist die Kohle weg. Und du musst noch 30 Jahre leben.
1 Million würde ich jetzt nicht so schnell wegkriegen. Also, ich brauche ja diese ganzen Sachen nicht. Also, ich bin ja sehr genügsam. Also, in welchen.
Das ist die Frage, bleibt man genügsam, wenn man nicht mehr genügsam sein muss?
Ja, also ich weiß ja nicht.
Ich kenne Leute, die bleiben dann genügsam, da bin ich mir sicher, aber ich weiß nicht, ob ich das könnte.
Man hat ja nicht die ganze Zeit diese Not sozusagen, das auszugeben.
Mhm.
Also vielleicht kann man da einfach ein bisschen länger, ein bisschen kraftsparender davon auskommen oder so, aber ich glaube nicht, dass ich das jetzt alles so verjuxen würde.
Und findest du es fies, dass andere sowas haben und du hast die 1000 Euro von der Großtante?
Ja, also das finde ich schon doof, dass manche Leute so einfach dieses Geld zu kriegen, sozusagen in die Wiege gelegt oder in ihrer Familie und dann gar nicht arbeiten müssen und andere sich da abstrampeln und dann trotzdem nur ganz geringe Löhne kriegen, die dann irgendwie diese Scheißjobs machen für die anderen.
Begreifen, Claudia, Julia, Claudia, begreifen Erben, dass sie das Vermögen, das sie da haben, eigentlich nicht verdient haben? Oder was heißt eigentlich, dass sie es nicht verdient haben?
Ich glaube, das ist für sie so selbstverständlich, dass sie das da gar nicht mehr groß drüber nachdenken.
Ganz unterschiedlich. Also ich habe tatsächlich welche getroffen, die das immer wieder betont haben. Ich habe es nicht verdient. Ich habe auch welche getroffen, die gesagt haben, wären sie gezwungen worden, einen Teil abzugeben via Steuern, wird's ihnen besser gehen? Also die gesagt haben, ich schaff's nicht, mich freiwillig davon zu trennen. Sagt ja immer jeder, wenn so ein Erbe so klagt, ja, dann gib's halt ab.
Paul gerade sagt, genau. Ja, ne, würde halt viele.
Genau, aber die sagen, nee, das hängt doch an mir, aber ich wäre froh gewesen, entlastet worden zu sein durch eine Steuer. Also ich wäre froh gewesen, wenn klar gewesen wäre, komm, du gibst einen Teil davon ab und man weiß dann, okay, man hat auch für die Gemeinschaft was beigetragen. Aber dieser Gedanke, ich hab's nicht verdient oder wieso ich, der ist mir sehr oft begegnet bei Erben. Wenn man mit Leuten redet, die vererben, da ist es ganz anders. Da wird oft gesagt, das ist mein Geld, das habe ich mir erarbeitet, das ist schon versteuert, das geht nun die Allgemeinheit gar nichts an.
Was das intellektuell unredlichste Argument ist, das man sich überhaupt nur vorstellen kann, weil das argumentiert nämlich aus der Perspektive eines Verstorbenen.
Genau, aber das ist ganz, also das ist eines der Hauptargumente, die einem entgegengebracht wird und ich glaube, deshalb ist dieses Erben ist auch ein wahnsinniges Generationenthema, weil die Diskussion wird besetzt von den alten Reichen, die in Deutschland sehr zahlreich sind. Die Erben, die mit dem Geld dann weiterleben müssen, wollen, können, dürfen, die hört man ganz selten.
Paul, wirst du irgendwann mal was erben?
Ja, eine Eigentumswohnung von meinen Eltern und von meinen Großeltern früher oder später wahrscheinlich auch noch zwei Häuser. Also
ja, das ist dann aber auch schon.
Das sind eher so, in dem Alter sind es dann wahrscheinlich so eher so ein bisschen schrottige Häuser. Das eine ist so ein Haus, das haben sie so halb fertig gebaut, gekauft und da ist nur ein Fertighaus draufgepfropft und das andere Haus ist halt schon ein bisschen alt.
Je nachdem, wo sie stehen, ist es trotzdem viel wert.
Du hättest lieber neue Häuser.
Bei mir um die Ecke.
Nein, ich weiß nicht, also ich hänge jetzt auch schon so ein bisschen an diesen Häusern, aber ich weiß nicht, ob, wenn man nur dieses Haus erbt und nicht so viel Geld dazu, ob man die dann auch so, wie heißt das, unterhalten, so betreiben könnte.
Ja, muss man sehen. Also es ist bei mir um die Ecke, ich wohne in Berlin-Tempelhof, bei mir um die Ecke ist vergangenes Jahr ein Haus versteigert worden. Das hat einen Verkehrswert, ich glaube, 85.000 Euro. So ein Reihenhaus, 100 Quadratmeter, 120 Quadratmeter, irgendwie sowas. Ewig unbewohnt, also Dach musste neu gemacht werden, die Leitung, neue Heizung, tralalala. War halt in der Versteigerung, Verkehrswert irgendwie 80.000, 85.000 Euro, ist für 450.000 Euro über den Tisch gegangen. Gab sogar einen riesen Artikel im Tagesspiegel damals.
Also weniger, als es eigentlich wert ist.
Nee, mehr.
450.000 hat es gebracht und 85.000 war es eigentlich wert.
Genau.
Ach so, 85, okay.
Ja.
Und man konnte eigentlich davon ausgehen, es ist tatsächlich eine Straße bei mir um die Ecke und wenn du das Haus siehst, weißt du, okay, das ist eine Kernsanierung. Die stecken also mindestens nochmal die Hälfte rein. Also das.
Und reden deine Eltern mit dir über diese Häuser und deine Großeltern?
Nee.
Wie viel das so wert ist und was man damit machen könnte?
Also
oder?
Meine Großeltern wollten dieses Haus schon verkaufen, da haben sich meine Mutter und ich und so auch dagegen gewehrt und dann habe ich halt auch keinen Käufer gefunden und ja, weil das ist halt das Haus von meinen Urgroßeltern und da hängt halt auch meine Mutter sehr dran und ja, also ich fände es sehr schade, wenn ich das jetzt irgendwie verkaufen müsste oder so, also wenn ich dazu gezwungen wäre, also wenn mir denn diese Aufgabe dazu überbracht würde, dass ich dann irgendwie entscheiden muss, das zu verkaufen oder so.
Das ist ja genau das, was Julia gerade beschrieben hat auch, ne? Das wäre schöner, wenn man es dir abnehmen würde, diese Entscheidung.
Ja, also ich fände es natürlich so oder so scheiße, wenn es jetzt weg wäre, das Haus. Aber ja, wenn ich das dann noch alles bestimmen müsste.
Mir haben auch ganz viele Erben erzählt, dass in den Familien da halt total wenig drüber gesprochen wurde. Das hat mich auch überrascht. Mir haben auch viele erzählt, dass sie gar nicht wussten, wie viel Geld zum Beispiel da ist.
Dass geht sie, ein Freund von mir zum Beispiel
dass
so.
Dass sie dachten, ja gut, meine Eltern waren irgendwie Ärzte. Aber die waren eben dann Ärzte in Westdeutschland in den 70er, 80er Jahren, haben gut Immobilien gekauft und dann geht's halt dann doch um 3 Millionen Euro. Und das ist jetzt noch keine unfassbare Summe, aber wenn man da überhaupt nicht mit rechnet und da auch überhaupt nicht drauf vorbereitet ist, dann trifft einen das schon. Und es wird zwar mehr geschenkt, also zu Lebzeiten noch schon vererbt inzwischen, aber in der Regel wird ja eben nach dem Tod vererbt. Das heißt, die, von denen das Geld kommt, mit denen kann man dann ja auch gar nicht mehr reden. So, wie wäre es euch denn am liebsten gewesen? Was soll ich denn machen? Wie würdet ihr es denn euch wünschen? Und deshalb fände ich jetzt, wenn man weiß, wie viel jetzt vererbt werden wird, 250 Milliarden geschätzt.
250 Milliarden, ich habe eben Jahr. Die falsche Zahl gesagt.
Genau, okay. 250 Milliarden pro Jahr.
Aber ist es so viel insgesamt?
Ja, also ich weiß ja nicht, womit du so kalkulierst, aber das ist fast das ist fast so viel wie der gesamte Bundeshaushalt. Also fast so viel wie das komplette Geld, was der Bund, der Staat jedes Jahr ausgibt. Das ist wahnsinnig viel Geld. Das ist so viel wie Deutschland jetzt in allen Rettungspaketen nach Griechenland bewilligt hat, worüber wir jetzt ja seit 5 Jahren diskutieren. Das wird Jahr für Jahr wird das vererbt, 250 Milliarden geschätzt. Ich glaube, dass einfach da viel, viel mehr drüber geredet werden müsste, damit da nicht auch schlechte Sachen auch in den Familien draus folgen. Also es gibt auch wahnsinnig viel Streit ums Erbe. Das ist was, womit ich mich sehr lange während der Recherche beschäftigt habe, weil mich das auch so fasziniert hat.
Davon erzählst du nach den Nachrichten?
Das mache ich.
Okay, wir machen um 9:30 Nachrichten. Paul!
Ja?
Danke für deinen Anruf.
Ich habe noch 3 Fragen.
Stell sie.
Einmal was mit den, ob man dann dieses glücklichere Gefühl hat, wenn man so von den Eltern so einen Zweck für dieses Erbe geschrieben bekommt und wie du denkst, dass man das machen könnte, dass die einem das so sagen, wenn du verstehst, was ich meine. Mhm.
Testament, hä?
Ja, also drüber reden, ne? Sagen, es ansprechen. Ich glaube, es ist je weiter der Tod der Eltern noch weg ist, der wahrscheinliche Tod, das heißt, je jünger die Eltern noch sind, desto einfacher sind so Gespräche. Ich glaube, mit 75-Jährigen sind so Gespräche nicht mehr so einfach, weil für die der Tod schon so real ist. Aber wenn die Eltern, sagen wir mal, Mitte 50, 60 sind, ich glaube, dann kann man so Gespräche führen, dass man sagt, du, was kommt da eigentlich auf mich zu und was würdet ihr euch wünschen, wie ich mich verhalte und habt ihr richtige Erwartungen oder kann ich am Ende doch frei entscheiden? Ich glaube, dass so, ich meine, dass man darüber reden sollte.
Jetzt kriegst du Besuch, oder was?
Ja. Ja, dann feier mal schön, ne?
Wir machen Nachrichten. Ja, Paul, genau. Schönes Tschüss. Wochenende.
Ja, gleich.
Tschüss. Zu Gast im Blue Moon heute Abend ist Julia Friedrichs, hat ein Buch geschrieben über das Erben und das ist es, worüber wir reden, und über Geld im Allgemeinen, denn Geld ist Macht. Ach. Herrlich, Poesiealbum.
Fritz.
Blue. Heute Abend im Studio Julia Friedrichs, die ein Buch über das Erben geschrieben hat. Du sagtest vorhin, auf deiner Recherche hättest du sehr viel Erbstreit mitbekommen. Wer streitet sich da? Die Erben um die gerechte, beziehungsweise ihrer Meinung nach gerechtfertigte Aufteilung?
Ja, so ist es. Also die Erben untereinander und zwar erbittert. Also ich habe selten solche Streitigkeiten gehört, die so tief gingen. Ich habe einen Fall begleitet einer jungen Berlinerin, Mitte 30, die hat ein Erbe bekommen, weil ihre Mutter gestorben ist, hat sie den Erbteil ihrer Mutter bekommen von ihrem Opa, so 10 Millionen ungefähr. Das ist ein Kunsterbe, ein sehr berühmter Nachkriegskünstler, dessen Kunst jetzt seit 8 Jahren in einer Lagerhalle vergammelt, weil sich die Kinder nicht einigen können, wie sie das Erbe aufteilen. Und die sind so verkeilt ineinander, dass die lieber selber nichts haben, als den anderen was zu gönnen. Und jetzt klagen die und klagen. Und die einzigen, die sich halt freuen, sind die Anwälte, die dann für jeden Brief irgendwie 300 Euro bekommen. Und ja, die Kunst ist nicht zugänglich. Dieses Erbe liegt da. Die Menschen sind alle unglücklich. Es wird nicht besser. Einer der Onkels von der Berlinerin, mit dem ich auch gesprochen habe, der hat gesagt, Versöhnung wird nicht mehr möglich sein. Und das sind Fälle, die sind gar nicht so selten.
Gehört also, dieser Onkel zu den Erben oder genau. Ist er ein Außenstehender, nur Familienmitglied?
Nee, also geerbt haben, also die hatten 5 Kinder, also 4 Töchter und den Onkel und einen Sohn eben. Und die hatten geerbt, allerdings hatten sich die Großeltern getrennt und hatten das über Kreuz vererbt. Also ganz simpel gesagt, hatte der eine gesagt, das meiste den Töchtern und der Sohn nichts. Und die Oma hatte gesagt, das meiste dem Sohn und den Töchtern nichts. Mhm. Das heißt, da war schon vorher Streit da. Und ich glaube, das ist auch ganz typisch, dass dieses Geld das Schlechteste, was in Menschen steckt, auch zum Vorschein bringen kann. Es kann auch das Gute im Menschen zum Vorschein bringen, da glaube ich auch ganz fest dran. Aber es kann auch das Schlechteste aus Menschen rausholen und so richtig zum Strahlen bringen. Und das war in dem Fall so. Und man sagt, dass jede zweite Erbschaft bringt eine Familie ins Wanken. Und jede 5. Erbschaft, also 20% der Erbschaften, wird erbittert gekämpft. Nicht immer so erbittert wie in diesem Fall, aber schon richtig, richtig. Und je mehr Geld da ist, desto häufiger wird gestritten. Was man zum einen versteht, weil dann ist die Gier natürlich größer, aber zum anderen denkt man, ja, je mehr Geld da ist,
desto mehr bleibt ja,
also wie in diesem Fall ja 10 Millionen auf 5 Parteien aufgeteilt.
Der 5 muss mehr arbeiten gehen.
So sieht's aus. Und der tragischste Fall, den ich getroffen habe, das war ein junger Mann, der im Gefängnis saß, den habe ich im Hochsicherheitstrakt getroffen, weil der seine Erbtante ermordet haben soll.
Es gibt etwas zu erben, oder?
So sagt das Gericht. Er bestreitet das, genau. Aber das Motiv sieht vor, er sollte enterbt werden. Mhm. Die Tante hatte ganz klare Vorstellungen, wie er zu leben hat, um das Erbe zu bekommen. Die hatte gesagt, du sollst Jura studieren, am besten jemanden aus den besseren Kreisen heiraten. Er hat das auch alles angefangen, um der Tante zu gefallen, hat dann aber sein Jurastudium abgebrochen, weil es ihm nicht passte, hat es erst der Tante auch gesagt, die ist dann wohl ziemlich wütend geworden und dann hat er allen in seinem Umfeld, seiner Verlobten, seinen Eltern, seinen Freunden, der Tante vorgespielt, dass er weiter Jura studiert, über Jahre. Wow. Also es ist wie eine literarische Hochstaplergeschichte. Er ist zu Klausuren gefahren, die es nicht gab, hat sich abholen lassen von Freunden und hat dann erzählt, wie es war. Und es war dann der Zeitpunkt, wo er sein Examen hätte machen müssen, in diesem fingierten Jurastudium. Und kurz zuvor ist halt die Tante ermordet worden. Und daraus hat das Gericht, es war ein Indizienprozess, hat das Gericht eben dieses Motiv konstruiert, hat gesagt, er hat so lange diese Lüge aufrechterhalten,
auf den natürlichen Tod der Tante gewartet.
Genau, und ich habe ihn getroffen, weil wenn man den Erblasser, also den, der das Geld abgibt, umbringt, oder versucht umzubringen, ist es der einzige Fall in Deutschland, in dem Kinder enterbt werden können.
Automatisch.
Nee, in Deutschland, du kannst dein Kind nicht enterben, außer es hat versucht, dich umzubringen oder es hat dich umgebracht.
Also, das heißt, wenn du
kriegst immer, also als Kind kriegst du immer den Pflichtteil, das heißt, es ist immer die Hälfte dessen, was dir gesetzlich zustünde. Also nix geht halt nicht, außer du hast halt wirklich versucht, dein Elternteil zu ermorden. Und deshalb habe ich nach solchen Fällen gesucht und bin eben auf diesen jungen Mann gestoßen und fand aber diese Geschichte, wie er unter diesem Druck dieses Erbes, dieses Leben erlogen hat. Es war halt eine, die ich extrem faszinierend und auch erschreckend fand, weil man denkt ja auch, wieso gab es nicht den Moment, wo er gesagt hat, komm Tante, dann steck dir das Erbe, Gott weiß wohin, ich mach da nicht mit, ich führe nicht das Leben, das du für mich ausgesucht hast, sondern ich führe das Leben, was ich will. Und das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass dieses Geld ein fesseln kann, dass es man sich offensichtlich davon ganz schwer lösen kann und sagen kann, ich mache aber, was ich hier will.
Das Faszinierende ist an der Stelle ja auch, der hatte das ja noch nicht mal.
Nee, es war in Aussicht gestellt.
Es war ein Versprechen.
Genau.
Und an das hätte diese Tante sich noch nicht mal halten müssen.
Ja, also es ging um ein Unternehmen und er war schon immer als Aushilfe da drin und er hat halt davon geträumt, das Unternehmen zu übernehmen.
Wahnsinn. Und der ist auch verurteilt und sitzt das jetzt ab. Also
genau, seit 8 Jahren sitzt der im Gefängnis deswegen. Er sagt, er war es nicht. Und das Gericht hat aber jetzt es gibt jetzt auch keine Rechtsmittel mehr dagegen.
Ja,
genau. Und geerbt hat es jetzt sein Bruder, der in diesem Unternehmen sitzt, damit nicht glücklich ist und der glaubt an die Unschuld seines Bruders im Gefängnis und sagt, ich halte es für ihn warm. Also auch der löst sich nicht davon. Auch der, also die Tante ist auch noch im Unternehmen ermordet worden. Das heißt, der Bruder sitzt die ganze Zeit am Tatort mit diesem Unternehmen, für das auf jeden Fall gemordet wurde, sei es von jemandem anders oder von seinem Bruder. Und hängt da trotzdem dran. Und das fand ich eine extrem faszinierende Geschichte, auch wenn es jetzt so ein bisschen
makaber klingt,
aber man sieht halt, was dieses Geld oder dieses Vermögen alles auslöst.
Dann wäre noch die Frage, ob der Bruder tatsächlich bereit ist, die Firma an seinen im Knast sitzenden Bruder abzugeben, wenn der wieder aus dem Knast kommt, weil nach spätestens 15 Jahren müsste der dann draußen sein, ne? Oder wie lange ist Mord?
Ja, müsste er, wenn man nicht gesteht und keine Reue zeigt, ist es ein bisschen schwieriger.
Ah, okay.
Also das dann kann lebenslang tatsächlich auch sehr lange, sein Anwalt schätzte vielleicht 23, 24 Jahre.
Krass.
Das heißt, wenn er nicht irgendwann einknickt und sagt, okay, ich bereue, das ist halt immer die Voraussetzung dafür, dass man Haftverschonung oder dass halt die Strafe dann auch irgendwann verkürzt wird. Ich glaube, der wird's abgeben, weil ich habe, als ich den da getroffen habe, den Bruder, der wirkte nicht glücklich damit.
Aber er könnte es ja auch an irgendwen anders abgeben.
Er könnte
auch sagen
verkaufen,
können, Frau Friedrich,
er könnte es verkaufen.
Wissen Sie was, Frau Friedrich,
könnte,
hier unterschreiben Sie hier mal, dann gehört Ihnen der ganze Scheiß und
genau,
ich gehe nach Hause.
Genau, und ich bin diese Geschichte los. Aber
macht er nicht.
Nee, macht er nicht, weil er sagt, seine Pflicht ist jetzt da zu sitzen, das in der Familie zu halten und dann quasi zu warten, bis der da ist, der es eigentlich bekommen sollte.
Du sagtest vorhin, du glaubst daran, dass es auch das Gute aus dem Menschen rausholt. Warum musst du daran glauben? Hast du niemanden getroffen?
Ich habe einen getroffen, wo ich verstanden habe, wie es das Leben erleichtern kann und wo es eine Leichtigkeit aus ihm rausgeholt hat, was man ja durchaus als Gutes bezeichnen kann. Der heißt Lars, lebt in Berlin und der hat ein Fach studiert, was jetzt nicht zwingend zu Reichtum bringt, Musikwissenschaften.
Orchideenfach.
Genau, ja. Dann träumt immer davon zu komponieren, hatte dann Festanstellungen, hätte Musik für Werbung machen können, hat sich dagegen entschieden und hat immer gesagt, nein, ich glaube ans Künstlerische und hat es machen können, weil er wusste, sein Vater gibt ihm jetzt schon so viel, schenkt ihm schon so viel und wird ihm auch noch mal so viel vermachen, dass er nicht seinen Job fürs Leben braucht. Das heißt, er hat tatsächlich von den Aktienerlösen oder von den Zinserlösen und den Dividenden auf das Vermögen seines Vaters hat er leben können. Das war das eine, also dass er gesagt hat, ich mache wirklich das mit meinem Leben, was ich möchte, also so ein bisschen das Gegenteil von diesem Fesseln. Und dann ist seine Freundin in einem Italienurlaub ganz früh schwanger geworden und die hat sich ganz viele Sorgen gemacht und er hat gesagt, nein, wir kriegen dieses Kind, auch weil er wusste, das Geld seines Vaters ist da und sie haben dann noch zwei weitere Kinder bekommen und der hat halt erzählt, dass ihm das in dieser Zeit eine sehr, sehr große Leichtigkeit verschafft hat. Das ist jetzt inzwischen anders, weil auch er hat inzwischen eine sehr teure Immobilie, in der er wohnt. Und der sagt, in dem Moment, als er die Immobilie hatte, hat ihn das den anderen gegenüber als Erbe geoutet. Ja. Also jetzt wissen die, dass er Erbe ist. Und jetzt sagt er, gehen halt die Probleme los. Weil jetzt muss er sich dazu verhalten, jetzt muss er halt sich dazu verhalten, dass seine Freunde das nicht haben. Mhm. Jetzt lädt er die ein und die laufen durch seine Wohnung und er meint, wie die schon, ja, wie die das taxieren, wie die die Quadratmeterpreise berechnen. Seine Frau hat ihn gebeten, die Quadratmeterpreise runter zu lügen, also den Freunden zu sagen, das war hier viel billiger.
Nur 1500
genau,
gekostet,
hat, war ganz billig, ja. Genau, war nicht eine halbe Million, war irgendwie nur 100.000 Schnäppchen. Und genau, aber bei dem war es so, dass ich gedacht habe, ja, der hat dazu eine ganz gute Haltung entwickelt. Der sagt halt, ich habe es nicht verdient, das weiß ich, ich würde auch davon was abgeben, aber er hat auch gesagt, fucking hell, ich habe das Glück gehabt. Ja. Wem nützt es, wenn ich jetzt nicht mir da ein gutes Leben draus mache?
Warum schaffen wir das nicht? Also ich hab im Freundeskreis ein paar wohlhabende Menschen, die auch zum Teil geerbt haben, zum Teil geschenkt gekriegt haben, so als vorgezogenes Erbe und so. Denen ist das auch allen unangenehm. Und jedes Mal, wenn ich mit denen umgehe, denke ich mir, das ist doch total geil. Freu dich doch, dass du hier eine 200 Quadratmeter Wohnung über den Dächern der Stadt hast. Warum haben die damit so Probleme, beziehungsweise warum haben auch wir Nicht-Erben damit so eine Probleme, damit umzugehen?
Ich glaube, dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen sind wir alle, glaube ich, mit der Idee groß geworden, dass jeder Regisseur seines eigenen Lebens ist. Mhm. Also, dass jeder, ja, das haben mir auch ganz viele Erben gesagt, ich hätte es lieber selber geschafft. Also, dass jeder getrieben ist, Sachen auf die Reihe zu kriegen und dafür dann auch die Belohnung einzusacken. Wenn man das nicht macht, sondern so eine Wohnung dann einem quasi in den Schoß fällt, ist es auch das Eingeständnis, ich bin gar nicht so sehr Herr dieses Lebens, sondern da hängen noch die anderen mit drin. Genau, ich war es nicht, sondern die anderen waren es. Und viele haben mir ja gesagt, ich hätte es ja selber gar nicht schaffen können. Ich kann mir auch gar nicht mehr vorstellen, wie meine Eltern das geschafft haben, weil es ja heute wesentlich schwieriger geworden ist, nur aus Arbeit so ein Vermögen aufzubauen. Ich glaube, das ist der eine Grund. Der zweite ist, dass wir ohnehin in Deutschland ein ganz verkrampftes Verhältnis haben, über Geld zu reden. Mhm. Und dieses Erbe ist nochmal extra verkrampft. Also da wird einfach gar nicht drüber geredet. Ich habe gerade schon gesagt, da wird in den Familien fast gar nicht drüber geredet und nach außen schon mal gar nicht. Wir haben da keine Übung drin. In den USA wird über Erbe und Erbschaften und Erben wird seit 200 Jahren diskutiert. Die sind da irgendwie, sind die da weiter. Also die haben eine Sprache dafür, die haben dafür Ideen, die schon immer diskutiert wurden. Da geht's dann darum, es macht Erben träge oder motiviert. Da reden die einfach drüber. Bei uns gibt's da keine Übung.
Macht es träge oder motiviert?
Beides.
Beides.
Ich glaube, es kann beides passieren. Mhm. Ich habe mir für das Buch so Erziehungsratgeber aus den USA kommen lassen, die ich total geliebt habe. Da gibt's wirklich so eine Buchgattung. Ich bin Erziehungsratgeber für Superreiche. Also sie haben super viel Geld und sie haben Kinder und die heißen dann irgendwie, ja, was mache ich damit? Oder das Thema ist, was mache ich damit, mein Geld, mein Kind nicht ruiniert? Mhm. Das ist halt eine große Sorge, die da diskutiert wird. Die fand ich super, weil da wird da ganz pragmatisch rangegangen mit Abstrichlisten, so ja, das Geld kann ihr Kind glücklich machen, es kann ihm Möglichkeiten verschaffen, es kann dafür sorgen, dass ihr Kind reist, Leute kennenlernt, Kontakte hat. Es kann aber auch das Schlechteste aus ihrem Kind rausholen, indem es ihm die Motivation nimmt, indem es das träge macht, indem es ganz profan es dazu bringt, dass es sich schon früh Drogen leisten kann, wenn es noch gar nicht so weit ist, dass es super materialistisch wird und so. Und dann war dann so, ja, was kann man da machen? Wie geht man damit um? Wie führt man Gespräche nach dem Alter? So, wie redet man mit einem Zweijährigen darüber, dass in der Familie voll viel Kohle da ist und so. Das fand ich super. Also das fand ich einfach, fand ich sehr viel ehrlicher als diese verdruckste Art, wie man hier damit umgeht. Und das würde ich mir wünschen, dass einfach alle anfangen, darüber zu reden und zu überlegen, Mensch, das ist ja eigentlich so ein Glück. Also wir haben so lange Frieden gehabt, so lange Wohlstand gehabt. Im Westen des Landes haben die Leute einfach über ganz viel Zeit so viel Geld anhäufen können. Und es wäre ja so blöd, wenn man das jetzt verdaddelt, diese Chance, nur weil man nicht überlegt, wie geht man klug damit um.
Eigentlich müsste man es feiern.
Eigentlich müsste man es feiern und sagen, ja, aber wie kriegt man es klüger verteilt, weil es ist nun mal sehr angehäuft.
Da kommt dann ja das Problem her.
Da kommt das Problem.
Ein Kollege von dir, Christian Rickens, hat versucht, den Reichen hinterherzuspüren, hat da so einige Interviews geführt. Ganz oben hieß das Buch. Und die Erkenntnis aus diesem Buch, die mir hängen geblieben ist, ist, alle, die reich sind, sind fest davon überzeugt, dass es so richtig ist, wie es ist. Also, dass die Ungleichverteilung, die wir haben, genau richtig sei. Und quasi naturgesetzlich oder gottgegeben, je nachdem, woran man jetzt glaubt. Und in dem Moment, wo Menschen natürlich mit so einer Haltung an ihren Reichtum rangehen, ist es unmöglich zu diskutieren, ihnen etwas wegzunehmen und das anderswohin zu verteilen, weil du damit gleichzeitig auch die Basis ihres Selbstverständnisses untergräbst.
Genau, also das ist was ich jetzt auch erlebe. Also ich kriege auch teilweise recht aggressive Post von älteren, wohlhabenden Menschen, die sagen, was geht Sie das an? Das ist meins, das ist nur meins. Da dürfen Sie noch nicht mal drüber nachdenken. Und das ist auch in Deutschland sehr ausgeprägt, dass gerade dieses Erbgeld eben auch als private Familienangelegenheit gesehen wird. Also es gibt noch sehr stark dieses Clan-Denken, so dass es gehört unserer Familie. Und es ist ganz schwer zu sagen, dass es ja nicht um wegnehmen, dass das jetzt nicht die Intention ist, sondern dass man einfach überlegen muss, wie bei diesen Erziehungsratgebern, welche schlechten Folgen kann dieses Geld für die Gesellschaft haben, welche guten Folgen könnte es haben und wie geht man damit um, damit vielleicht für alle die guten überwiegen. Und dafür, glaube ich, braucht man einfach eine politische Debatte. Und meiner Erfahrung nach könnte man die mit den Jüngeren aber durchaus führen.
Also mit denen, die erben werden, genau. Und noch nicht geerbt haben.
Genau, und nicht mit denen, die abgeben werden, also nicht mit den vermögenden Älteren, die auch, das verstehe ich auch, dass die sagen, das habe ich mir erarbeitet. Also ein Stück weit kann, auch wenn natürlich immer auch Glück und die Bedingungen, die man halt vorgefunden hat, eine Rolle spielten.
Ja, aber das ignoriert man ja gerne.
Genau, es war dann immer man selber und aber das verstehe ich auch auf eine Art. Und deshalb glaube ich, mit den Jüngeren, mit den Erben könnte man reden. Und es wäre super, wenn die sich mehr zu Wort melden würden.
Gutes Stichwort. 0331 70 97 110. Ihr Jüngeren, die ihr demnächst vielleicht was erben werdet oder gerade geerbt habt und noch ein bisschen orientierungslos vor einem Haufen Vermögen und einem Haufen Geld steht, ruft mal an unter 0331 70 97 110 und erzählt davon, wie es so ist, zu erben oder halt auch nicht zu erben. Guten Abend, Sascha.
Hallo, Holger. Julia. Hallo, Julia.
Hallo, Sascha.
Du hast dein Erbe ausgeschlagen, du hast nicht geerbt.
Ja, also erstmal habe ich natürlich von Gesetz wegen natürlich schon geerbt in dem Moment, wo mein Vater halt verstirbt. Das ist jetzt 4 Wochen her.
Ja.
Und also ich hatte einen groben Überblick von dem, was da ist oder halt nicht da ist und habe mich dann halt letztlich...
Warte mal, wie ist das? Also dein Vater verstirbt.
Ja.
Und dann stehst du da und dein Vater ist tot und dann kommt dann irgendwie jemand und sagt, hier, Sie haben geerbt. Oder wie funktioniert das strukturell, also technisch? Wie stelle ich mir das vor?
Naja, also dieser Mensch verstirbt und dann geht halt dieser, ich sag mal, dieser bürokratische Mechanismus los, ne? Du musst dich dann halt um Bestatter kümmern und Abmeldungen und so weiter, diverse Geschichten. Das macht in der Regel dann auch der Bestatter, wenn man das möchte. So, und dann verschafft man sich halt einen Überblick, was ist denn so überhaupt da? Also was ist an Verträgen vielleicht da, die gekündigt werden müssen? Handy, Leasing vom Auto etc. Im Fall von meinem Vater, er war halt auch selbstständig, da gibt es dann halt ein Geschäftskonto, ein Privatkonto und so weiter. Das hatte ich dann vorab schon mal so ein bisschen Überblick, weil er halt auch jetzt im letzten halben Jahr sehr krank war, habe ich ihm dann auch bei so ein paar Sachen noch geholfen. Da kommt halt keiner und sagt, herzlichen Glückwunsch, Sie haben jetzt hier geerbt, sondern dieser Erbfalle tritt ja erstmal automatisch ein. So, und, wenn man halt, also ich bin als Sohn natürlich direkter Erbe, wenn es wie in dem Fall kein Testament gibt. So, wenn man es dann halt innerhalb von 6 Wochen sich nicht irgendwie anders entscheidet, dann hat man es halt automatisch auch angenommen.
Ich fand diese Frist während der Recherche immer sehr kurz. Hast du das auch so empfunden? 6 Wochen? Weil ich denke immer, gerade wenn der Tod auch überraschend eintritt, bis man das dann alles überblickt hat.
Ja, ist es. Also man braucht natürlich auch, um diese ganzen Geschichten um das dann auszuschlagen, braucht man natürlich beim Nachlassgericht auch diverse Dokumente, also die eigene Geburtsurkunde, Wobei, nee, das ist Quatsch. Nee, man braucht den Ausweis. Also wenn man, also man kann ja zwei Sachen machen. Erstens, oder drei. Erstens, es gibt ein Testament, da ist dann alles drin geregelt, da ist dann auch alles gut. Zweitens, es gibt das nicht, so wie hier jetzt in dem Fall. Dann gilt halt die gesetzliche Erbfolge, einziger Sohn und so weiter, bla 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 bei mir. So. Dann gehst du zum Nachlassgericht und die wollen dann erstmal diverse Dokumente haben. Die musst du dann erstmal beibringen. Und musst du halt gucken, wo sind die Stammbücher, sind die vielleicht bei der Mutter noch oder sind sie bei uns zu Hause, wo sind diese diversen Sachen, sonst musst du halt zum Standesamt das besorgen und so weiter. Also die Frist ist schon relativ kurz, ja, würde ich auch sagen.
Und du hattest Angst, dass du Schulden erben würdest?
Genau, ja.
Hattest du nur Angst, dass du Schulden erben würdest oder hättest du Schulden geerbt?
Nee, hätte ich. Also ich meine, für die Totensorge, also sprich Beerdigungskosten und so weiter, hätte ich so oder so aufkommen müssen. Mhm. Aber ich wusste halt auch, dass da keine großartigen Vermögenswerte da sind. Und wenn sie das, was da ist, da deckt die Verbindlichkeiten nicht, die halt jetzt dadurch aufgelaufen sind, dass mein Vater sich das letzte halbe Jahr, dreiviertel Jahr nicht ums Geschäft kümmern konnte. Ich wusste, dass es unterm Strich mit Minus rausgeht und habe dann auch gesagt, klar, Totensorge, da komme ich natürlich für auf. Das ist natürlich dann auch immer schwierig, weil es ist dann der eigene Vater und so weiter. Das ist emotional, ist man dann natürlich auch ziemlich gebunden an diese ganze Geschichte irgendwie. Man will den dann ja auch nicht im Tod, ich sage mal in Anführungsstrichen, im Stich lassen, so nach dem Motto, ne? Und ja, also ich habe dann gesagt, ich kann aber nicht meine eigenen finanziellen Sachen damit mit reinnehmen. Also ich habe halt auch Familie, zwei Kinder. Eins ist gerade 2 Wochen alt und das geht dann halt nicht, ne? Und da musste man dann habe ich dann die Entscheidung getroffen, nee, ich schlag's halt aus.
Und war das hart, weil du gedacht hast, als Sohn ist man eigentlich auch verpflichtet, der Erbe zu sein oder vom Vater zu erben, oder?
Ja, schon so ein bisschen, ne? Weil es ist halt so, dieses, du musst dann da zum Gericht hin und zu dieser Rechtspflegerin und dieser Rechtspflegerin sozusagen de facto erklären, dass du mit dem ganzen Zeug nichts zu tun haben willst.
Könnte man das denn nicht, wäre das denn nicht sinnvoll, das zu automatisieren, dass man sagt, wenn Schulden vererbt werden, dann haben sie auch noch ein halbes Jahr später Zeit, das auszuschlagen oder sowas?
Also ich habe mich auch gefragt, warum diese Frist so kurz ist. Man kann halt dann einen Nachlassverwalter mit reinnehmen,
genau.
Aber dann muss man für den dann im Zweifel auch wieder zahlen. Dadurch verlängert sich dann die Frist. Ja, aber ich fand 6 Wochen auch sehr kurz. Also meine Mutter ist auch schon gestorben und ich weiß aus der Zeit, dass man in den Wochen danach ja eigentlich für Vernunftsentscheidungen, dass man dazu gar nicht in der Lage ist.
Dann verdienen Bestatter ja so unglaublich gut, weil die können einem alles, also habe ich auch mal eine sehr schöne Doku drüber gesehen, dass das wohl sehr gerne ausgenutzt wird, auch von manchen Bestattungsunternehmen, dass da orientierungslose Menschen vor ihnen sitzen und denen kannst du erstmal alles verkaufen.
Ja.
Das ist der beste Hinweis darauf, dass man sich vielleicht gerade um juristische Sachen dann nicht kümmern sollte in der Zeit, ja.
Und weißt du, warum dein Vater kein Testament gemacht hat?
Es hat sich nicht ergeben. klingt komisch, aber es hat sich nicht ergeben.
Hätte es einen Unterschied gemacht?
Nee, nicht wirklich, außer dass er vielleicht die Hälfte seiner Verbindlichkeiten nicht nur mir, sondern auch seine Lebensgefährtin vererbt hätte. Also es hätte dann
ihr wärt dann zwei gewesen.
Es hätte de facto keinen Unterschied gemacht.
Ja.
Oder seinem Enkel oder seinen zwei Enkeln jetzt. Das hätte de facto keinen Unterschied gemacht, nee.
Das heißt, ein Testament ist eigentlich nur sinnvoll, wenn es tatsächlich ein Vermögen gibt, das vererbt wird. Bei Schulden ist es egal.
Ja, würde ich so sagen. Also was natürlich auch spannend in dem Zusammenhang war, also ich bin dann zur Bank gegangen, weil ich halt einen Überblick mal haben wollte über das, was überhaupt denn tatsächlich dann vielleicht noch an Sparbüchern da ist und so weiter, ob wenigstens die Beerdigungskosten darauf bestritten werden können und so weiter. Die Bank hat sich dann aufs Bankgeheimnis berufen und hat dann gesagt, ja, besorgen Sie doch mal schnellstmöglich einen Erbschein und dann können wir das hier alles regeln.
Ein Erbschein besorgen bedeutet, dass du das Erbe antrittst.
Richtig.
wichtig.
Okay. Mhm. Ah, cleverer Schachzug.
Also das hat mir auch ein Nachlassverwalter erzählt, dass die Banken also sich entweder auch sehr viel Zeit lassen oder eben das auch machen, weil die natürlich ein Interesse haben, dass man nicht ausschlägt, weil die natürlich auf den Verbindlichkeiten nicht sitzen bleiben wollen. Ja. Das heißt, dass die zumindest versuchen, quasi diese 6 Wochen auch auszureizen, weil dann viele Leute doch denken, ach man, vielleicht ist da noch was und das will ich dann nicht ausschlagen. Nachher ist da noch ein geheimer Wert, von dem ich nichts wusste.
Das ist aber auch der Tipp für alle Erben, wenn die Bank auf Zeit spielt, Lauf weg.
Ja, könnte man so sagen, ja.
Ja, weil wenn ein Vermögen auf der Bank liegt und keine Verbindlichkeiten auf der Bank liegen, dann ist es der Bank ja wahrscheinlich egal. Obwohl, nee, eigentlich auch nicht. Dann dürfte es ja auch behalten, wenn du es ausschlägst. Was passiert? Oder was passiert mit meinem Vermögen? Oder was passiert mit dem Vermögen meiner Eltern, wenn ich das Erbe ausschlage?
Das fällt dann an den Staat.
Ja.
Also auch das, was auf dem Sparbuch liegt, das bleibt nicht bei der Bank?
Nee.
Ah ja.
Also eigentlich, das stimmt schon, was du sagst, also eigentlich hätte die Bank dann schon ein Interesse dran zu sagen, pass mal auf, Sie haben hier 50.000 Euro, wollen Sie die nicht vielleicht bei uns weiter irgendwie anlegen?
Ja.
Das, ja.
Das heißt, das Schweigen der Bank ist ein Hinweis darauf, dass es ausschließlich Verbindlichkeiten
gibt. Ja, genau. Das wäre zumindest also eine Hypothese.
Will er nicht alle Banker über einen Kamm scheren, aber es ist schon...
Nee, da gibt es mit Sicherheit auch anständige Menschen mal.
Ja, ja, es ist vielleicht ein Indiz.
Mhm.
Und hast du dich vorbereitet gefühlt auf diese ganze Geschichte oder bist du da jetzt so reingefallen und ist es jetzt ein ganz neues Feld gewesen alles?
Ja, also ich bin einmal zum Anwalt gegangen, hab mir da mal eine halbe Stunde Beratung abgeholt, worauf ich denn achten muss oder welche Möglichkeiten es denn generell dann halt auch noch gibt, sich da mehr Zeit zu verschaffen, um das alles ordentlich zu regeln. Aber mehr dann halt auch nicht, ne? Da wird man dann von dem Anwalt entsprechend informiert, der rät einem dann auch dazu, was du auch gerade gesagt hast, dieses Nachlassverwalten, das ist in der Regel dann auch mit deutlich höheren Kosten dann im Nachhinein nochmal wieder verbunden und Aufwand und Rennerei und so weiter. Wenn man weiß oder die, sagen wir mal, sehr deutliche Befürchtung hat, dass das überschuldet ist, dann sollte man da die Frist entsprechend nutzen und das hat ausschlagen, wenn man es weiß sowieso. Weil dann da mit einer Nachlassverwaltung anzufangen, das bringt dann auch nichts im Endeffekt. Ne?
Wer bereitet eigentlich, du hast gerade gefragt, ob Sascha darauf vorbereitet gewesen wäre. Wer kümmert sich eigentlich häufig um die Vorbereitung? Macht der Erblasser das oder machen die Erblasser das für gewöhnlich? Oder denkt da wirklich niemand dran? Du sagtest ja auch schon mal, es wird nicht drüber geredet.
Mhm.
Aber kann ja sein, dass, obwohl nicht drüber geredet wird, alles geregelt ist.
Nee, also die meisten Menschen haben ja auch kein Testament. Ich glaube, das ist sowas, also ich habe während der Recherche auch gedacht, ich müsste dringend ein Testament machen, weil ich auch nicht verheiratet bin und 2 kleine Söhne habe und da würde jetzt die gesetzliche Erbfolge nicht meinen Wünschen entsprechen. Ja, da habe ich da 5-mal drüber nachgedacht und habe es aber bislang auch noch nicht gemacht. Ich glaube, man schiebt es weg, weil niemand denkt gerne intensiv über den eigenen Tod nach. Hm. Man möchte sich ja nicht eine Welt ohne sich vorstellen. Also man möchte ja nicht darüber nachdenken, wie es dann weitergeht, was die Menschen, die einem am Herzen liegen, dann machen, wie die dann mit einem umgehen. Also denkt man dann auch über die Sachen nach, die einem wirklich viel bedeuten, über Gegenstände und so. Das erträgt man ja kaum. Und ich glaube, deshalb schiebt man das ganz, ganz weit weg und sagt dann erst wahrscheinlich, jetzt bin ich noch zu jung. Dann sagt man, ach ja, jetzt wird's mal langsam Zeit. Und dann sagt man irgendwann, oh, jetzt bin ich schon so alt, jetzt ist es mir zu konkret.
Und irgendwann bist du dann wahrscheinlich noch nicht mal mehr in der Lage, weil du ein Pflegefall geworden bist.
Genau, also eigentlich wäre es gut, das möglichst früh zu machen und dann gibt es ja auch diese Testamente, das haben mir auch Anwälte erzählt, dann mit 86 Änderungen, wo man dann auch so nachverfolgen kann, wenn einer so einen, ja, oft die Menschen geändert hat, die er liebte in seinem Leben und dann immer wieder kommt so eine neue Klausel ins Testament. Meine dritte Freundin.
Wo bewahren die Leute ihre Testamente auf? Ich wüsste gar nicht, was ich damit machen sollte. An die Wand nageln? Für denjenigen, der mich findet, wenn ich...
Also es gibt ja diese Nachlassverwalter, die zum Beispiel, wenn Leute einsam sterben und nicht geklärt ist, wer die Erben sind, die ganzen Häuser dann durchsuchen müssen. Ja. So einen habe ich auch begleitet während der Recherche. Das heißt, man geht durch einen Haus, in dem kürzlich jemand verstorben ist, und wühlt sich einmal durch den gesamten Besitzstand, einmal um zu gucken, was überhaupt da ist. Viele Wahnsinn. Haben tatsächlich noch Vermögen versteckt, Schmuck versteckt.
Die Geldscheine hinten in den Schrank genagelt, genau. Sowas habe ich mal irgendwo gesehen.
Und ja, da geht es eben dann auch darum, nach Testamenten zu suchen. Und die haben gesagt, ja, manchmal findet man eins in der Bademanteltasche. Oft der Klassiker ist halt dann schon auch im Nachttischschrank oder auch ganz profan bei den Dokumenten. Aber das ist ein komisches Gefühl, durch so ein Haus zu gehen. Ich war da in einer Villa, in der zwei Schwestern gelebt hatten, die beide mit Mitte 80 gestorben waren, kinderlos. Ja, und man sieht halt dieses ganze Leben. Also das reichte von, die hatten noch Schulhefte aus der Nazi-Zeit, wo deren Schulnoten drin standen. Dann hatten sie Fahrpläne aus der Stadt, irgendwie aus den 60er, 70er Jahren, noch so Bofrost-Gefrierkühlpackungen. Und das letzte war dann so ein Wasserkocher von Petra, den sie irgendwie noch verpackt hatten, den sie dann nicht mehr nutzen konnten. Mhm. Und man wühlt sich dann durch dieses 80-jährige Leben und das wird dann geguckt, was noch zu verwerten ist. Die Brillen der beiden Damen, die wurden gesammelt und nach Afrika verschickt und so. Und alles, was noch zu Geld zu machen war, das wurde halt zu Geld gemacht. Da waren halt, also die hatten keine Kinder, haben das Vermögen, haben sie verschenkt oder verstiftet. Ja, und der Rest wurde dann weggeworfen. Das heißt, die ganzen Erinnerungen an diese beiden Leben wurden einfach weg. Zwei Leben dann ausradiert. Und das fand ich ganz beklemmend, da zu sein an diesem Ort, wo man noch so viel gespürt hat von den beiden Leben und zu wissen, dafür interessiert sich niemand mehr und deshalb kommt das alles weg.
Das ist eine Frage, die ich der Rechtspflegerin da auf dem Nachlassgericht auch gestellt habe. Was passiert denn jetzt eigentlich mit seinen Sachen? Es gibt da jetzt noch den gemeinsamen Haushalt oder Hausstand und Hausrat, den er mit seiner Lebensgefährtin hatte. Muss ich mir das jetzt so vorstellen, dass da jemand vom Amtsgericht vorbeikommt und dann jetzt sagt, so, hier, das nehmen wir mal mit, das ist vielleicht noch von Wert oder nicht. Das ist aber wohl nicht der Fall. Also für das Nachlassgericht ist das jetzt in dem Moment dann erledigt. Mhm. Also theoretisch, ich weiß ja nicht, theoretisch kann man sowas möglicherweise auch missbrauchen. Ich weiß ja nicht, wie sowas dann hinterher nochmal kontrolliert wird, aber ob da nicht doch irgendwie der massiv goldene Siegelring irgendwie zu Geld gemacht wird.
Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Wie missbrauchen?
Ich habe jetzt gesagt, nö, es ist kein Geld da. Mit Konten und so weiter kann man ja relativ gut überprüfen.
Aber niemand weiß, ob noch was unter.
Ach so, irgendwie ein Pfund Gold im Garten vergraben oder so.
Ja, genau.
Ja.
Kontrolliert keiner. Zumindest nicht von Amts wegen.
Verstehe. In dem Moment, wo du sagst, du willst das Erbe nicht haben, lassen sie dich in Ruhe. Aber du hast immer noch einen Schlüssel zur Wohnung.
Mhm. Genau.
Da würde ich ja auch gerne mal wissen, wie oft und in welcher Höhe da betrogen wird. Aber das ist dann auch wieder so eine Dunkelzifferfrage. Ne? Hast du da irgendwas mitgekriegt, Julia?
Ja, es ist erstaunlich, dass dieser gesamte Bereich ist so unkontrolliert. Also auch dieser Beruf des Nachlassverwalters, der ja ein Beruf ist, der mit wahnsinniger Verantwortung verbunden ist. Da gibt's überhaupt keine, also es gibt keine ist kein Ausbildungsberuf. Es wird nicht der Zugang kontrolliert, wer das macht. Ich habe da auch einen getroffen, der wirklich, also ich habe einen sehr, sehr guten getroffen, mit dem ich in diesem Haus war. Ich habe aber auch einen getroffen, der mega schmierig war, der mir die ganze Zeit erzählt hat, so, dann finde ich bei den alten Männern im Nachttisch immer Penispumpen, mit denen die sich dann eben noch eine Erektion pumpen, wenn sie nicht mehr können und so. Ja. Und dann habe ich gedacht, boah, so ein Typ, der geht dann da durch dein Ein und Alles, durch dein Hab und Gut und es gibt halt da kaum Kontrollen. Also das wird eben von den Rechtspflegern an den Gerichten wird es verteilt an die Nachlassverwalter und der hat mir auch gesagt, es läuft dann über Beziehungen. Wenn die Rechtspfleger dich mögen, dann kriegst du halt deine Fälle und das hat mich schon gewundert, dass in Deutschland, wo man denkt, so wow, es ist alles genormt und überprüft und 10-mal kontrolliert, in diesem Bereich es so viele Grauzonen gibt und so viel unkontrolliertes Gelände.
Woher kommt das? Warum haben wir solche Probleme uns mit?
Es kann sich halt dann auch niemand beschweren, ne? Also der Mensch, wo sich dieser Nachlassverwalter dann über die Penispumpe beugt, der ist halt nicht mehr da.
Ja.
Also es ist halt ein Geschäft auch ohne so eine Gegenlobby, ohne jemanden, der kontrolliert und so. Und da wächst dann in diesen Bereichen wahrscheinlich einiges Unschönes und vielleicht ist es auch ein Job, der jetzt nicht jeden anzieht.
Oder nur bestimmt, ja. Das
ist, also es das gibt, ist ganz, gibt ganz, ganz anständige und wirklich den einen, den ich getroffen habe, war ein ganz toller, aber der klagte auch darüber, dass der Berufszugang gar nicht reguliert ist. Der sagt, ich würde mir wünschen, dass es da Prüfungen gibt, wer das machen kann, was das für Leute sind.
Sascha, hättest du dir gewünscht, ein Vermögen zu erben? Hast du da jemals drüber nachgedacht?
Nee, habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ich bin aber jetzt ich versuche es mal andersrum, ich bin jetzt halt in der Situation, dass ich halt auch zwei Kinder habe und wir hier ein Haus haben und uns versuchen, irgendwie finanzielle Reserven anzufuttern. Das heißt, dieser Fall wird auf meiner Seite irgendwann dann oder auf der meiner und von meiner Frau dann irgendwann mal so eintreten. Ich weiß nicht, ob ich das ist die Frage, wie man Vermögen definiert. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie dann Geld gebraucht hätte, sage ich jetzt mal, ne? Oder also es geht mir ja gut. Wir sind so der typische deutsche Mittelstand, sage ich jetzt mal. Es geht mir gut. Der Verlust von meinem Vater ist halt für mich deutlich schmerzhafter als jetzt kein Geld zu erben oder wie auch immer, ne? Weiß ich nicht, kann ich ganz, ganz schwer nur beantworten.
Dass du jetzt gerade so einen Antrieb hast, dir Gedanken darum zu machen, dass du ja selber irgendwann mal Erblasser wirst. Bleibst du da am Ball oder wartest du auf den Moment, wo du das auch wieder so schön ignorieren kannst, also schön wegdrücken kannst? Dass du nicht
ich könnte jetzt sagen, ja klar bleibe ich da jetzt am Ball, aber wir haben diese gleichen Gedanken, die tragen wir jetzt schon seit, vor 5 Jahren haben wir dieses Haus gebaut, vor 4 Jahren das erste Kind bekommen, vor 2 Wochen das zweite Kind bekommen.
Glückwunsch.
Danke. Das taucht immer mal wieder jetzt auf, ne, dass wir sagen, jetzt müssen wir aber uns da mal drum kümmern. Wir machen es dann doch nicht. Warum auch immer. Ja, keine Ahnung. Aber man sollte es wirklich tun. Also ich bin ja schon froh, dass ich mit meinem Vater ein paar Wochen vor seinem Tod noch ausgiebig gesprochen habe, wie er denn überhaupt unter die Erde gebracht werden möchte. Das hat schon mal viele Entscheidungen vorweggenommen, aber dieses ganze Thema Erben und Testament machen und so weiter. Also wahrscheinlich ist es tatsächlich besser, das jetzt zu tun mit Ende 30, als dann irgendwann mit, weiß ich nicht, 65, weil dann ist es dann doch irgendwie präsenter vielleicht, das was Julia vorhin sagte. Ja. Also wie ich mich kenne, wir schieben es doch wieder vor uns her.
Du kannst ja auch jetzt im Radio sagen, wie du dein Vermögen gerne aufgeteilt hättest, dann können wir das irgendwie im Internet vorhalten, auf dass man sich das in 50 Jahren nochmal anhört.
Genau, können sich alle den Podcast runterladen.
Genau.
Meine Frau, meine Kinder.
Kennt man ja.
Genau, das Übliche.
Sascha, vielen Dank für deinen Anruf.
Ja, und alles Gute.
Danke auch.
Und ein schönes Wochenende.
Euch auch.
Danke. Tschüss.
Bis dann, tschüss.
Ihr hört den Blue Moon auf Fritz. Zu Gast ist heute Abend Julia Friedrichs, die schreibt Bücher. Und in diesen Büchern geht es um Menschen und Geld auf die eine oder andere Weise. Das letzte Buch, da geht es um uns Erben, also die Leute, die jetzt so zwischen, um wen geht's, die jetzt so zwischen 30 und 50 sind, ne?
Genau, also da geht es halt hauptsächlich noch um Schenkungen, aber das ist die Generation, die von Soziologen als die nächste Erbengeneration bezeichnet wird.
Und wir wüssten ganz gerne, ob ihr zur Erbengeneration gehört. Vielleicht seid ihr ja schon ein bisschen jünger oder ein bisschen älter und erbt demnächst oder habt gerade geerbt oder habt darauf verzichtet zu erben wie der Sascha gerade. Dann wären wir doch sehr interessiert an euren Berichten unter 0331 70 97 110. Und falls ihr die Sendung jetzt gerade im Podcast hört, ihr könnt auch gerne noch eine Mail schicken, einfach an holger.klein@fritz.de. Ich würde die dann weiterleiten an Julia. Ich glaube, die ist auch daran gelegen, mit Erben zu reden.
Na klar, immer.
Kommt man eigentlich leicht an die ran? Wie,
nee.
Wie kommt man an die ran? Also außer, dass man im Radio sagt, ruf mal an, wenn du Erbe bist.
Ja, das ist wahnsinnig schwierig. Also ich habe zum Beispiel auch schon Filme gemacht über Waffenlobbyisten. Das war wesentlich leichter, an die ranzukommen, als jetzt an die Erben.
Mhm.
Es hat sehr, sehr lang gedauert, vor allem, weil ich auch große Erben haben wollte. Also Menschen, wo es um richtig viel Geld gibt. Und die wollen einfach nicht reden. Also ich habe Dynastie um Dynastie angeschrieben, habe immer deren Lebensgeschichte, deren Familiengeschichte gelesen. Also ich bin jetzt so ein wandelndes Kompendium der deutschen großen Nachkriegsdynastien. Habe dann immer die Nachkommen angeschrieben und immer wieder gehört, nee, ist nicht. Manche haben sogar angerufen und gesagt, wir könnten uns das vorstellen, aber in unserer Familie ist es undenkbar.
Okay, das sind wieder die Zähne.
Und letzten Endes habe ich aber dann doch welche gefunden. Ich habe mit einem Sohn eines großen Düsseldorfer Unternehmers gesprochen, der Platz 389 auf der Liste der reichsten Deutschen ist. Das ist dann schon ganz ordentlich, es sind mehrere hundert Millionen. Und ich habe mit einem Nachkommen aus dem Neckermann-Clan gesprochen. Das waren die dann bereit waren.
Musstest du die eigentlich anonymisieren? Oder also jetzt hast du gerade
Neckermann gesagt. Das wäre jetzt dann doof gewesen.
Der Düsseldorfer, den hast du nicht genannt.
Doch, also den musste ich auch nicht, auch nicht anonymisieren. Abgesehen von den beiden und der Kunsterbin, von der ich vorhin erzählt habe, habe ich aber alle in dem Buch anonymisieren müssen. Mhm. Also mit Namen redet dann wirklich fast gar keiner darüber. Bei dem Nachkommen des Neckermann-Clans hätte ich es ziemlich idiotisch gefunden, den zu anonymisieren. Also es war auch klar, dass er mit seinem Namen da eintreten muss, weil darum geht's ja. Wie wird man mit so einem Namen groß, wenn jeder, wo du dich vorstellst, irgendwie dann sofort sagt, Neckermann macht's möglich.
Ja, genau. Und jetzt möchte ich nicht wissen, wie viele Leute es gibt, die Neckermann heißen, ohne auch nur ansatzweise was damit zu tun zu haben und für stinkreich gehalten werden.
Ja, bei ihm ist es anders.
Wenn die so erben, also ich kenne das von Lotteriegewinnen, also sobald jemand in der Lotterie einen großen Gewinn gemacht hat, stehen die Bittstellerschlange. Ist das bei Erben auch der Fall?
Ja, das ist der Fall. Deshalb ziehen sich sehr Reiche oft zurück in Wohngegenden oder so, wo sie untereinander sind. Ich habe eine Erbin begleitet, die versucht hat, als Erbin unter Nichterben weiterzuleben. Und da war das tatsächlich so, dass es immer wieder diese Situationen gab, wo Freunde dann offen oder nicht offen um Geld gebeten haben. Aber auch so ganz profane Dinge, wenn man abends ausgeht und sie lädt alle ein, dass dann plötzlich auch nicht mehr Danke gesagt wurde und so. Da hat man das gemerkt, wie schwer das auch ist. Und sie hat sich deshalb entschieden, das Erbe geheim zu halten. Das wissen also Freunde, aber nicht viele. Das weiß ihr Mann, ihre Kinder zum Beispiel wissen es nicht. Und sie tut so, als wäre es nicht da. Sie lebt in einer 80 Quadratmeter Mietwohnung mit 4 Leuten, obwohl sie sich was ganz anderes leisten könnte. Und
das
Geld
ist doch auch verrückt.
Ja, das ist auch verrückt. Also es ist, na, verrückt würde ich nicht sagen. Ich habe halt, klar, im ersten Moment denkt man, was ein Quatsch. Und sie hat auch, also es kommt dazu, sie ist politisch eher links. Sie findet das nicht richtig, dass sie dieses Geld hat.
Dann soll sie es mir geben.
Ja, das sagt dann auch jeder.
Ja, eben.
Aber es klebt halt doch an ihr. Also sie denkt auch tief in ihr drin, besser haben als nicht haben.
Ja.
Also erst zu Beginn, als sie es hatte, hat sie ganz viel überlegt, es abzugeben und hat dann immer gedacht, ich will auch nicht der zweite Tom Königs werden. Das ist ein Erbe aus den 70er Jahren. Der hat ein Millionenerbe geerbt und hat es alles an den Viet Cong dann gegeben, weil man halt in den 70ern dachte, geile Idee.
Ja.
Und da hat sie immer gedacht, ja, dann gebe ich das jetzt jemandem und in 20 Jahren stellt sich raus, irgendwie, das war einfach eine Scheißidee. Das waren einfach richtige Knallköpfe.
Ja, aber Ärzte ohne Grenzen ist da vielleicht eher unverdächtig.
Ja, und jetzt also sie hat es auch über Schenkungen erst bekommen. Also die Eltern waren noch da. Dann war halt die Sorge, die Eltern zu enttäuschen. Was denken die Eltern, wenn die es rauskriegen, dass ich es weggegeben habe? Und jetzt meinte sie, je älter sie wird, desto desto schwerer fällt es ihr, sich davon zu lösen.
Aber die muss doch nur behaupten, dass sie im Lotto gewonnen hat und dann ist auf einmal eine Million da.
Tja, dann lügt man seine Freunde an, ne?
Und?
Ja, weiß ich nicht.
Jetzt lügt sie auch an.
Ja, jetzt verschweigt sie, ne? Ich weiß, also wenn jetzt jemand fragen würde, bist du die Erbin, über die gestern da bei Blue Moon gesprochen wurde, vielleicht würde sie es dann sagen. Aber eine offene Lüge ist natürlich schon was anderes.
Ja, natürlich. Aber ich meine, ich stelle mir vor, dass, also wenn ich Kinder hätte und ich hätte irgendwie richtig siebenstellig was im Kreuz und könnte eigentlich aus meiner 63 Quadratmeter Wohnung ausziehen in eine 360 Quadratmeter Wohnung, die es ja dann auch nicht unbedingt sein müsste. Ich würde halt schon versuchen, gerade meiner Familie, also meinen Angehörigen, mit meinem Vermögen ein möglichst angenehmes Leben zu bereiten.
Ja,
aber das finde ich so bizarr an diesem Fall.
Also ihr Partner kommt halt aus Ostdeutschland und das Ganze ist ja auch ein großes Ost-West-Thema, weil im Osten wird nicht vererbt.
Kein Kapital.
Genau, und sie sagt, dass sie auch Sorge hat, dass das auch ein bisschen so das familiäre Gleichgewicht aus dem Ruder bringen würde, weil seine Eltern haben im Osten was ganz Ähnliches gemacht wie ihre Eltern im Westen. Bei ihren Eltern ist aus der Tätigkeit ein Vermögen erwachsen, bei seinen Eltern nix. Wird das dann so offensichtlich, ist das dann natürlich nochmal eine Verletzung für die anderen. Und ja, deshalb sagt sie, liegt das Geld da, sie weiß nicht, was sie damit machen soll, lösen kann sie sich auch nicht davon. Im Moment geht es ihr aber besser damit, einfach von dem zu leben, was sie monatlich verdient und ein Leben auf dem Level zu leben. Also ein bisschen.
Das heißt, sie hat noch ein Einkommen obendrauf. Das ist ja
genau, sie arbeitet. Also ja, sie arbeitet und sie lebt einfach von ihrem Gehalt und damit ist halt einfach diese 80 Quadratmeter Wohnung drin und nichts anderes. Also sie tut so, als wäre es nicht da.
Wirst du eigentlich was erben?
Ich habe ein Achtel eines Einfamilienhauses im Münsterland geerbt, als meine Mutter gestorben ist und mein Vater lebt hoffentlich noch sehr lange und macht sich mit dem Rest hoffentlich ein angenehmes Leben. Und das heißt, das weiß ich dann nicht.
Würdest du gerne ein größeres Vermögen erben?
Da habe ich natürlich jetzt die letzte Zeit
Ach was.
Häufig drüber nachgedacht. Und bin im Moment froh, aus eigener Kraft mein Leben bestreiten zu können. Ich bin selbstständig, bin selbstständige Journalistin und mache halt das, was ich gerne mache und kann davon gut leben. Und mein Vater zum Beispiel hätte mich immer gerne in einem festeren, in einem sichereren Beruf gesehen. Und da fand ich es immer gut zu sagen, so, nee, danke für deinen Rat, ich verstehe deine Sorgen, aber ich entscheide hier, weil ich verdiene auch mein Geld und ja. Ich muss nach niemandem fragen. Und das wäre zum Beispiel anders, wenn ich wüsste oder wenn er mir jetzt schon was gegeben hätte, dann glaube ich, wäre mein Druck, mich zu rechtfertigen, wäre größer. Ja, wenn aber das Geld jetzt nicht mehr reichen würde, wie es ja auch bei ganz vielen ist, also gerade in meinem Beruf, ich kenne viele, die auch noch mit 40 von ihren Eltern in Teilen unterstützt werden. Das heißt, wenn das jetzt so wäre und ich müsste irgendwann aus meiner Wohnung ausziehen mit meinen Kindern und könnte da nicht mehr wohnen und so, ja, dann wäre vielleicht dann doch der Wunsch da zu sagen, Mensch, wäre schön, wenn da was wäre. Deshalb würde ich mir so wünschen, dass wir mehr Augenmerk darauf legen, dass jeder aus eigener Kraft sein Leben gestalten kann, dass man dieses Erbe gar nicht einkalkulieren muss, dass man weiß, ich schaff's auch ohne. Ich glaube, das würde vermutlich das Glück der meisten mehren.
Bis zu dem Punkt, wo ihnen klar wird, dass sie in Altersarmut fallen werden.
Das muss ja auch nicht so sein.
Muss nicht, dazu müsste man aber auch das Volksvermögen umverteilen. Und daran scheitern wir. Zu Gast im Blue Moon ist Julia Friedrichs, Journalistin, hat sie gerade selber gesagt, hat zuletzt ein Buch geschrieben, das heißt Wir erben. Darin beschäftigt sie sich mit den 250 Milliarden Euro. 250 Milliarden?
Tja, das ist eine Menge Holz.
Das sind 250.000 Millionen. Ne? 250.000 Millionen. Das heißt, du kannst 249.000 Millionen verbrennen, hast immer noch 1.000 Millionen übrig. Ich finde das immer so völlig aberwitzige Zahlen. Es werden jedes Jahr, in den nächsten Jahren, jedes Jahr 250 Milliarden Euro vererbt, pardon. Und das macht etwas mit uns, das macht etwas mit jedem Einzelnen, mit denjenigen, die selbst erben, mit Sicherheit auch was mit denjenigen, die nichts erben. Weil
das
wir
sind die meisten, ne? Das muss man mal sagen.
Ja, klar.
Also 50% der Deutschen erben nichts oder Schulden. Also für die allermeisten ist es nicht die Frage wesentlich, was man mit dem Geld macht, sondern eher die Frage, was man ohne das Geld macht.
Gibt es Zahlen, wie viele Menschen was erben, wovon sie dann auch tatsächlich vermögend werden? Weil so 10.000 Euro ist viel Geld, aber ne, hast du also, halt schnell verjuckst.
Genau, also die ganzen Zahlen sind nicht so verlässlich. Das ist auch ein Riesenmanko, wenn man zu dem Thema recherchiert. Es gibt ganz wenig verlässliche Zahlen. Man weiß ganz wenig über die Erben. Auch diese 250 Milliarden ist eine Schätzung, die sich in mehreren Studien immer wieder bestätigt hat. Aber es kann auch mehr oder weniger sein. Man sagt auf jeden Fall, dass so die oberen 15-20% der Erben, dass es da um Geld geht, von dem man dann auch aus den Erträgen auch leben kann. Das heißt, um Geld, was ein Leben auch richtig beeinflussen kann.
Das sind viele. Ich hätte gedacht, ja. Du sagst jetzt so, 3% der Gesellschaft, aber.
Nee, also es ballt sich natürlich, also man sagt, 8% der Erben kriegen 40% dieser Kohle.
Ja.
Aber es gibt dann noch eine doch recht breite so Gruppe, so großer, mittelgroßer Erbschaften, so 1 Million, 2 Millionen.
Hm. 0331 70 97 110 lade ich euch ein, anzurufen, von eurem Erbe zu erzählen, beziehungsweise davon zu erzählen, wie ihr kein Erbe zu erwarten habt oder antreten konntet, nachdem eure Angehörigen, eure Vorfahren verstorben sind. 0331 70 97 110.
Fritz.
Blue Moon. Zu Gast ist Julia Friedrichs, die sich hier mit Erben beschäftigt hat in ihrem letzten Buch. Zwischenzeitlich hast du dich auch mal mit dem anderen Ende der Skala befasst. Ich lese Deutschland dritter Klasse, ein Leben in der Unterschicht, hast du auch geschrieben.
So ist es.
Wie hast du da recherchiert?
Ja, das war viel einfacher.
Einfach
in den
Plattenbau gelaufen und gesagt, darf ich mal?
Nee, ich habe das mit zwei Kollegen zusammen gemacht und wir haben seit der Einführung von Hartz IV über Jahre Familien begleitet,
immer dieselben.
die mit und von Hartz IV leben, waren immer wieder da, also haben die immer wieder besucht und haben über deren Leben geschrieben, über die Enttäuschungen, die es gibt, was das auf Dauer mit einem macht, ob es Wege gibt, wieder rauszukommen.
Gibt es die? Ich behaupte ja, es gibt keine. Und wenn, dann ist es eher Zufall. Aber dieses, was sich Rot-Grün damals so schön gedacht haben, dass das der Weg in den ersten Arbeitsmarkt ist oder sowas.
Also eine Familie zum Beispiel, die wir begleitet haben von Beginn an, die haben jetzt alle Arbeit, allerdings nicht mehr in Deutschland. Die sind als Gastarbeiter nach Frankreich gegangen. Da hat die Arbeitsagentur irgendwann gesagt, wir haben einen Job für sie als Zaunbauer in Paris.
Ja.
Keiner von denen sprach ein Wort Französisch, Vater, Mutter und zwei Kinder, 10 und 8. Dann sind die nach Frankreich gegangen und haben da ganz unten angefangen. Er hat eben Zäune gebaut und die Mutter hat als Zimmermädchen in Autobahnhotels angefangen, weil sie nichts anderes gekriegt hat, ohne die Sprache. Für 1,30 € pro Zimmer hat sie da geputzt. Die begleiten wir jetzt seit 7 Jahren inzwischen. Ja. Und die haben es tatsächlich geschafft. Die Frau ist jetzt inzwischen Hausmeisterin, managt so einen ganzen Wohnkomplex in der Nähe von Paris. Er ist in der Schweißerei, arbeitet in der Schweißerei. Die Eltern sind getrennt. Aber die ältere Tochter, die eben mit nach Frankreich ausgewandert ist, hat da die Schule geschafft und studiert jetzt Jura auf Französisch und hat gerade als die ersten Prüfungen als Jahrgangsbeste abgeschlossen. Also das ist eine Geschichte.
Das ist eine klassische Aufsteigergeschichte,
ja,
ne?
Genau, also aber spielt in Frankreich. Die Eltern sagen immer, in Deutschland wäre es nicht so gewesen. vielleicht muss man das sagen, wenn man sowas auf sich nimmt, so einen harten Kampf, aber sie sagen, dass sie das Gefühl hatten, dass es in Frankreich in der Schule nicht so eine Rolle spielte. Sie wussten immer, ihre ältere Tochter ist gut in der Schule,
ja.
Und als dann anstand, dass sie aufs Gymnasium kommt, hatten sie Sorge, dass das Kind als Kind von Hartz-IV-Empfängern auf dem Gymnasium es nicht leicht hat. Und das war für sie dann auch der entscheidende Impuls zu sagen, wir gehen nicht noch die Kinder. Das haben sie immer wieder gesagt und dieses Mädchen ist in Frankreich angekommen mit dem klaren Auftrag, es hängt von dir ab, ob wir es schaffen oder nicht. Und die hat seit dem ersten Tag hat die gelernt. Die sprach nach wenigen Monaten Französisch. Wenn man sie jetzt trifft, spricht sie Deutsch mit einem französischen Akzent.
Super.
Ist ganz drollig. Ja, und das ist eine sehr schöne Geschichte, aber sonst haben wir da natürlich auch viele, viele traurige Geschichten recherchiert, wo Leute immer mal wieder dann einen 1-Euro-Job hatten oder eine Maßnahme, dann wieder raus, dann wieder rein, dann wieder raus und wo man auch gesehen hat, wie diese Maßnahmen halt die regulären Stellen auch verdrängen.
Mhm. Begleitet ihr die Leute weiter oder ist es mit dem Buch dann abgeschlossen gewesen?
Wir haben jetzt war ja gerade 10 Jahre Hartz IV, da haben wir nochmal versucht, zu etlichen Kontakt aufzunehmen, haben auch mit vielen gesprochen. Also da in Frankreich waren wir jetzt auch nochmal, haben nochmal einen Film gemacht über die Familie. Es ist nicht so einfach, muss man sagen. Viele haben nur ein Handy, haben keinen Festnetzanschluss mehr und wechseln die Handynummer auch sehr oft, wenn der Vertrag dann überschuldet ist oder so. Und da Kontakt zu halten, ist ziemlich schwierig. Wenn man dann aber versucht und alle Kanäle ausprobiert, dann findet man viele noch. Und wir haben jetzt dann mit etlichen noch geredet, dann nochmal jetzt.
Wo macht's mehr Spaß zu recherchieren, bei den Reichen oder bei den Armen? Kann man das überhaupt so kategorisieren?
Spaß ist da, glaube ich, nicht die entscheidende Kategorie. Ich glaube, beides wartet mit vielen Überraschungen auf und beide Milieus sind auf eine Art abgeschottet, wobei es sehr, sehr viel einfacher ist, Zugang zu denen zu bekommen, denen es nicht so gut geht. Und da auch auf Offenheit zu stoßen, als bei den Reichen. Also die vom Zugang her einfache Recherche ist mit Sicherheit bei den ganz Armen.
Die sind auch letztlich offen. Ich habe gerade nach vielen Jahren, die ich ihn gesehen habe, den Schnorrer, der immer bei mir vom Aldi sitzt, interviewt. Und der sagte halt auch, die Alten und denen du auch ansiehst, dass sie wenig haben, die bleiben stehen, die reden mit dir, die nehmen dich wahr und die werfen dir auch mal einen Euro in den Becher. Und die irgendwie teure Klamotten anhaben, die laufen vorbei und das Beste, was du von ihnen kriegen kannst, wenn du Aufmerksamkeit kriegst, ist, dass du angepöbelt wirst.
Ja, da gab es schon zwei tolle Geschichten von Kollegen bei der Zeit, ich arbeite auch bei der Zeit, die einmal als Maria und Josef verkleidet im Taunus waren, in der reichsten Gegend Deutschlands, wo es ihnen nicht so gut ergangen ist.
Mhm, wo sogar die Kirche sie weggeschickt
hat. Genau,
hat's.
Und dann haben sie sich das Jahr drauf nach Neukölln gesetzt und ihnen wurde halt dann doch sehr viel geholfen.
Die hatten hinterher sogar einen Job, oder? Zumindest ein Jobangebot,
glaube ich. Essen wurde
gebracht.
Und
ich meine, die hätten ein Jobangebot in irgendeiner.
Es sind aber auf jeden Fall ständig welche stehen geblieben und haben gefragt, braucht ihr was? Ist ja auch logisch. Also ich glaube, die Empathie, wenn es dir selber nicht gut geht, ist natürlich viel größer, weil du weißt,
kleinste Zuwendung schon ausmacht.
Genau, und du weißt halt, dass es einem auch wirklich dreckig gehen kann in diesem Land. Also das ist ja was Leute, denen es sehr gut geht, auch oft leugnen, dass es sowas wie Armut hier gibt oder.
Und falls es sie gibt, dann ist die berechtigt, weil der Herrgott das so wollte oder es ein physikalisches Gesetz gibt, das sagt. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer und der Thomas hat angerufen. Hallo Thomas.
Hallo.
Hallo.
Thomas,
hallo.
Was hast du denn geerbt?
Noch nichts, leider. Das heißt leider. Hilfe.
Ja, wie kommst du da jetzt wieder raus, ne?
Aber du kommst aus Süddeutschland, wie man hört. Das heißt, da ist ja die Wahrscheinlichkeit.
Er kommt aus dem falschen
groß.
Süddeutschland.
Nein, ich komme aus dem richtigen Süddeutschland.
Wir müssen sagen, Thomas und ich kennen uns schon länger. Wir haben schon häufiger miteinander telefoniert, machen auch zusammen einen Podcast. Thomas kommt aus Thüringen, ne?
Ja, ich bin jetzt aber Beutefranke.
Wie ist es denn in deiner thüringischen Familie? Gibt es da überhaupt ein Kapital oder ein Vermögen, das vererbbar wäre? Weil es ja aus dem Osten kommt.
Ja, ich weiß nicht, ich gehöre dazu zu einer seltenen Gruppe.
Ja.
Wir haben nach der Wende ein Haus zurückbekommen. Also sprich, der Familie gehörte ein Haus.
Ja.
Und das wurde zu DDR-Zeiten enteignet und das haben wir dann zurückbekommen. So ein richtiges Vier-Personen-Haus, 30er Jahre, 40er Jahre Bau, mit halt vier Wohnungen drin, Grundstück nebendran und allem dran und drum. In einem Zustand, wie du den halt so hast, wenn das nach der DDR zurückgegeben wird.
Mhm.
Und das ist sozusagen dann auch mein Erbe.
Und ist das ein halbes Haus. Ist das in einer Stadt, in der viele Leute leben wollen oder in einer Gegend, die eher nicht so begehrt ist?
Lage, Lage, Lage.
Das ist Eisenach, das sagt euch vielleicht was.
Ja.
Das ist touristisch eigentlich als Stadt nicht schlecht. Es ist aber es ist eher wie der ostdeutsche Teil von Berlin in traurig. Also sprich, du hast Überalterung, die jungen Leute sind nicht da. Ich bin in Bayern. Die meisten Leute in meinem Alter sind dort nicht mehr, versuchen wegzuziehen. Es ist eher überaltet, eher was für die Unterschichtrecherche.
Ja, ich habe da mal Urlaub gemacht, ich fand's da super.
Ja,
denk mal drüber nach.
Du wirst lachen, also wenn du da länger bist, stellst du fest, dass die Bevölkerung nicht so viel Geld hat.
Mhm.
Ja, wir sind schon ziemlich gut dran, mein Vater arbeitet auch nicht in Eisenach, also wir sind eine dreiköpfige Familie und die einzige Person, die tatsächlich vor Ort ist, ist meine Mutter und mein Vater arbeitet in Hessen und ich arbeite und lebe in Bayern. Und so funktioniert das dann halt am Ende. Und wir haben halt dieses Haus gekriegt, das liegt auch relativ ruhig und gut in so einer mittelguten Gegend. Und es ist tatsächlich schon schwierig, überhaupt eine Mietpartei zu kriegen, weil es sind vier Wohnungen drin, drei sind von Familie bewilligt und die vierte wäre wäre zu vermieten und da wird es schon schwierig. Und ja.
Das heißt, im Grunde ist es eine Belastung. Und keine, wie nennt man das Gegenteil von einer Belastung? Erleichterung, Bereicherung. Du weißt schon, was ich meine.
Ja, naja, also ich weiß es nicht genau. Also, natürlich spielt damit eine Rolle, dass das Haus der Familie ist. Ja, du wirst es auch nicht los. Also ich könnte das nicht mal verkaufen. Weil ich nur eine Hälfte erbe, nämlich die Hälfte, die ich durch meinen Vater kriege und die andere Hälfte halt bei seiner Schwester durch die Familie geht.
Mhm.
Und dann haben halt sämtliche älteren Generationen Lebensrecht, Wohnrecht auf Lebenszeit. Es ist spät. Und das führt dann halt dazu, dass du im Endeffekt das Haus nicht verkaufen kannst.
Mhm.
Sondern du musst es verwalten.
Mhm.
Und wo ich dann halt davor stehe, ist, ich bin verbeamtet, mir geht's hier gut, ja, also das Letzte, mit dem ich mich auseinandersetzen möchte, ist, in 200, 300 Kilometer Entfernung ein Haus zu verwalten. Und das ist dann halt die Schwierigkeit daran und du kommst halt auch nicht raus.
Kannst du es nicht den restlichen Erben einfach in die Hand drücken und sie sagen, hier, gib mir einen Kasten Bier dafür oder sowas?
Den restlichen Erben traue ich nicht einen Millimeter über den Weg.
Naja, kann dir ja egal sein, wenn du es nicht mehr, wenn du nicht mehr mit dem Geschäft in einer Geschäftsbeziehung stehst.
Ich weiß nicht, dann müsste ich ja ausbezahlt werden im Endeffekt.
Beispielsweise. Du schenkst es denen. Und sagst du, weil du willst ja nichts mehr damit zu tun haben, dann.
Naja, also sagen wir es mal so, die sozialen Kosten, die das mir bringt, ja, mit meinen Eltern und mit dem ganzen so Sozialgefüge, da, was da dran hängt, die sind so hoch, dass der Leidensdruck richtig hoch sein muss, damit ich das mache. Ja, also sprich, da kann ich ja auch sagen, zu meiner kompletten Familie sagen, ihr könnt mich alle am Arsch lecken.
Mhm.
Und die Beziehung ist halt nicht kaputt, ne? Das heißt, ich habe irgendwo eine moralische Verpflichtung, dieses Haus weiterzuführen und wir sind halt auch eher die Hälfte der Leute, also gerade mein Vater, ist die Hälfte, die aktiv in dieses Haus investiert hat. Wir haben das 89 zurückgekriegt, das wurde halt komplett renoviert, neu gedämmt.
Das heißt, eine Hälfte ist schön, oder?
Nee, das komplette Haus ist schön,
okay.
Aber du hast halt zwei Leute, zwei Parteien und die eine Partei ist eher, wie drücke ich das jetzt irgendwie diplomatisch aus? Passiv?
Inaktiv, ja.
Ja, die ist auch in der Lage, in ihrem eigenen Haus die Miete zu vergessen zu zahlen. Bonuspunkte dafür.
Mhm.
Ja. Und die andere Seite sind dann halt meine Eltern und die kümmern sich dann darum, dass die Nebenkostenabrechnung und so weiter geht. Mittlerweile haben die auch sich da Leute mit rangeholt oder irgend so eine Firma, die ihnen da Sachen abnimmt. Aber es ist halt schwierig. Und ich kann halt nicht einfach mal hier auf Zuruf ins Auto springen und da halb durch Deutschland fahren, nur um mich irgendwie um den Wasserrohrbruch zu kümmern. Das heißt, wenn ich da irgendwas übernehme, dann muss ich mir noch mehr Firmen ranholen, die für mich irgendwas verwalten.
Mit dem Wissen von heute, würdest du das Erbe nochmal annehmen?
Na, ich hab's noch nicht angenommen. Also
das ist doch schön. Achso,
ja, stimmt. Ja,
ja. Ja, also wenn, dann kriege ich das irgendwie in den nächsten 10 Jahren von meinen Eltern geschenkt, ja, weil da...
Würdest du das annehmen? Müsstest du das annehmen?
So eine richtige Wahl habe ich nicht.
Mhm.
Also, sagen wir es mal so, moralisch kann ich nicht, ja. Rational kann ich nicht, weil ich keinen Bock habe, das der anderen Hälfte zu überlassen. Weil ich schon das so sehe, das ist uns und das ist ein Vermögen, das irgendwie da entstanden ist und das möchtest du auch bewahren.
Mhm.
Ja. Für mich ist halt die Sache, das höchste der Gefühle ist, dass ich mir irgendwann dann eine Wohnung einrichte und sage, das ist meine Sommerwohnung. Ja. Ich hab ja zum Glück einen Job, wo ich mir im Sommer 6 Wochen Urlaub, habe.
Sommerfrische in Eisenach.
Ja, wo ich mich, schön. Weißt du, da kann ich mich in meiner Loggia niederlassen.
Ja. Aber das sind doch schöne Aussichten. Und hast du Schiss, dass die beiden Hälften sich irgendwann zerkrachen?
Ach Quatsch. Die ist mir ja unterlegen. Entschuldigung. Naja, also die Sache ist die andere Seite, die damit beteiligt ist. Also das ist erstmal primär meine Tante. Die ist bis jetzt da relativ inaktiv. Und ich gehe davon aus, dass wenn ich das übernehme, sie mit Freuden mich das machen lässt und mir immer wieder kluge Ratschläge gibt, die ich dann ignoriere.
Aber dann ist doch alles gut. Eisenach ist eine schöne Stadt für die Sommerfrische. Du bist darauf nicht angewiesen auf das Geld. Du hast noch dein Gehalt. Ist doch alles fein.
Ja, und dann brauche ich noch 3 Mietparteien irgendwann. Ja, also das musst du dann ja, du musst es ja bespielen. Brauchst dann ja Leute,
im Zweifelsfall musst du dann mit dem Preis runtergehen.
Die sind schon niedrig.
Ja, dann muss halt noch niedriger gehen. Marktwirtschaft.
Ja,
halt,
ne? aber irgendwann hast du das Problem, so ein Haus hat dauerhafte Kosten.
Richtig.
Ja, also so eine Heizungsanlage
ja.
ist halt so, da steckt die Asche dahinter. Und das muss irgendwo herkommen. Das heißt, du hast irgendwann so die Rechnung, dass du sagen kannst, ja, das lohnt sich nicht. Soweit ich weiß, haben wir das gerade jetzt geschafft, irgendwie diese Anfangsinvestition nach der Wende halbwegs abzuzahlen. Aber dann kommt schon wieder die neue Heizungsanlage, dann fällt dir irgendwann der Putz von der Wand, das komplette Gebäude ist aus den 30er Jahren und eigentlich stand das an einer anderen Stelle der Stadt, wurde einmal komplett abgebaut und dann mit nicht nummerierten Backsteinen einfach wieder aufgebaut. Das heißt, das ist der Albtraum eines jeden Maurers. Ja. Du kannst da nicht irgendwie modern mitarbeiten, dass die Elektrizität super ist. Das liegt daran, dass mein Papa Elektriker ist. Aber ansonsten ist es halt so.
Ich muss jetzt mal dein Jammern auf hohem Niveau unterbrechen. Ich kann dir ein paar Leute schicken, die würden es gerne nehmen. Thomas, ich habe hinter dir noch die Franzi in der Leitung hängen und nur noch 4 Minuten Sendezeit.
Ja.
Du verzeihst mir, dass ich dich mal wieder rausschmeiße.
Nein.
Schade. Gute Nacht und
doch,
schönes Wochenende.
Tschüss.
Es geht ums Erben und das letzte Wort, zumindest am Telefon, hat die Franzi. Hallo Franzi.
Hallo Franzi.
Ja, hallo, guten Abend.
Franzi, was hast denn du geerbt?
Nicht geerbt, kann man eher so sagen. Also verneinen. Eigentlich war diesbezüglich mein Vater und meine Wenigkeit betroffen. Also er ist einer von 4 Geschwistern, der zweitälteste und ist dann meinem Opa groß geworden. Meine Oma ist damals gestorben, hat Papa gerade eine Jugendweihe hinter sich gehabt und der hat dann immer gesagt, naja, Rainer, du sollst das alles bekommen. Und ich war dann halt mit im Boot, weil wir halt oft da waren, haben Essen gebracht, haben uns um ihn gekümmert und halt auch zum späteren Zeitpunkt noch, als er dann dement war, Pflegestufe 3 mit Härtefall und auch schon im Pflegeheim war und so weiter, hat ja auch einen Apoplex hinter sich gehabt, also einen Schlaganfall, hatte auch einen Anus Preta, also praktisch einen künstlichen Darmausgang und so weiter. Jedenfalls sollte er dann immer alles geschenkt bekommen. Und Opa war halt immer davon ausgegangen, naja, es wird alles so gehen, wie er das möchte. Hat halt somit auch ein Testament geschrieben. Und zwei seiner Geschwister, praktisch seine jüngere Schwester und sein jüngerer Bruder, waren halt so habgierig, dass immer die Hände aufgehalten haben und haben gesagt, naja, du musst uns auszahlen, du musst uns auszahlen. Wo dein Vater meinte, na, habt ihr eine Macke, ich habe ja kein Geldesel zu Hause, ich kann euch nicht auszahlen vom Watten. Und was man auch nicht vergessen darf, mein Opa, der hat ja sein Lebtag geschindert wie eine Hafennutte. Und zum Schluss hat er dann immer meiner Tante Geld gegeben für das Haus. Sie wohnt ja in Großzieten. Und mein Onkel, den jüngeren praktisch, hat da auch immer Geld gegeben, weil er öfters in Privatinsolvenz gegangen ist oder hat dann die Löhne von seinen Angestellten bezahlt, also von meinem Onkel die Angestellten, weil er selber dann halt keine Kohle mehr hatte.
Also bei euch kam nicht so viel an?
Da kam gar nichts an. Also wir haben ja noch in meinen Opa reingesteckt, wollen wir mal so sagen. Wir haben ihnen Klamotten gekauft und wir haben halt viel finanziert, aber wir haben es halt gerne gemacht, weil...
Aber irgendwer muss die Kohle ja durchgebracht haben. Hast du irgendwie das aufdröseln können, wo es geblieben ist?
Oder es gab ist einfach Schuldscheine, nur aber Opa war dann schon dement gewesen. Und dann hätten sie ja sagen können, ist ja schon alles beglichen und Opa konnte ja aufgrund seiner Demenz ja überhaupt nicht mehr irgendwie was sagen, ne? Ja. Und somit, als er dann verstorben hat, ist er bei mir damals auf Arbeit verstorben. Also ich bin Krankenschwester, nebenbei, und ist bei mir auf Arbeit verstorben und da hat dann Papa gesagt, naja gut, die haben mit zusammengeklatscht, es sind vier Geschwister, also kann man die Beerdigungskosten noch durch vier teilen. Und dann stand mein Onkel bei uns zu Hause und hat dann so viel santes Grinsen im Gesicht und meinte, kann noch der Staat bezahlen.
Davon mal abgesehen, also von der Unverschämtheit mal abgesehen, ärgert es dich, dass du nichts geerbt hast oder bist
Mich ärgert die Tatsache, dass mein Vater leer ausgegangen ist und dass jetzt mein Onkel auf diesem Grundstück, was Papa bekommen hat, ein Haus gebaut hat. Und da habe ich jetzt immer noch einen richtigen Hass.
Aber das wirst du nie, das wird nie anders sein, ne? Also du musst lernen, damit zu leben.
Ja, sicherlich. Aber ich sag immer, alles Gute fällt auf den Menschen zurück und alles Schlechte auch. Und Papa sagt ja auch immer, Gottes Mühlen malen langsam, aber gerecht. Und das hoffe ich auch bei dem. Er hat dann damals gemeint, weil Papa meinte, du warst ja nie für Opa da. Nie. Du hast ja bis mal die Kohle einsacken können. Das war alles. Und dann,
Haben dein Vater und dein Onkel noch was miteinander zu tun?
Nein, die gucken sich nicht mal mit dem Arsch an. Ja. Und als meine Cousine, gehört, also praktisch die jüngere Schwester von meinem Papa, die hat ja eine Tochter bekommen und die hatte vor 2 Jahren geheiratet und da hat zu meinen Eltern gesagt, passt auf, mein Freund und ich, wir gehen zu der Hochzeit meiner Cousine hin, weil sie kann ja nicht dafür, dass Papas jüngerer Bruder ein Arsch ist. Und wir haben denen nicht guten Tag gesagt, sie sind dann auf uns zugekommen, haben uns guten Tag gesagt und das war's. Und mein Opa, mein Onkel hat ja noch die Einstellung gehabt, er braucht ja Leichen nicht anzugucken. Und da gucken Papa und ich uns noch so an, als es um die Beerdigungskosten ging und sagten, was denn für Leichen? Und ich dachte mir noch so, naja, er kann noch gar nicht wissen, dass Papa und ich uns noch von Opa verabschiedet haben im Bestattungsinstitut. Da war ja Opa dann bereits tot, ne? Und uns war es halt wichtig, noch Abschied zu nehmen. Habe ich auch bis zu meinem heutigen Tag nicht bereut. Und da hat er gesagt, ja, alle Leute, die für ihn im Altersheim leben, sind Leichen. Und er braucht sich keine Halbtoten oder Toten ankicken.
Da klingt ja nach einem netten Mann.
Franzi, vielen Dank für deinen Anruf und schönes Wochenende trotz allem.
Ja, danke euch auch.
Gute Nacht, danke.
Tschüss.
Das war der Blue Moon für heute. Es geht weiter mit André Langenfeld. Der legt Platten auf, da könnt ihr tanzen. Und ich bedanke mich bei Julia Friedrichs für
den Besuch. Sehr gerne.
Vielen, vielen Dank. Und euch danken wir natürlich für die Aufmerksamkeit. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächsten Freitag ist der letzte Freitag im Monat. Da gibt es einen Film Blue Moon und den gibt es ohne mich. Wir hören uns wieder am ersten Freitag im April und da lösen wir Rätsel, weil wir immer am ersten Freitag im Monat Rätsel lösen. Zum Schluss wie immer das Kraftfutter-Mischwerk und die Instrumentalversion von Am Wolkenberg. Ich bin Holger Klein und danke euch, wie gesagt, für die Aufmerksamkeit.
Fritz. Und das hört man.